Pork. Oder nicht Pork. Leute, ich habe mir gedacht, nachdem euch der Stream gestern ja gefallen hat, also das schließe ich zumindest daraus, weil so in dem Durchschnitt um die 300 Leute am Start waren, habe ich mir gedacht, ich komme einfach jetzt nochmal abends on. Vielleicht mache ich das jetzt auch öfters, ohne dass ich irgendwelche großartigen Dinge habe, dass ich einfach irgendwie abends mal so 1-2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, den Stream anschmeiße. Dann schwätzen wir eine Runde, gucken ein paar Videos, kaufen vielleicht was ein, basteln irgendwas Kleines, mal gucken. Wir schauen, man, zwei Stunden ist jetzt ja auch nicht die Welt. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig großartige Sachen machen. Aber ich dachte mir, das können wir öfters machen. Ansonsten, die letzten paar Wochen habe ich ja eigentlich hauptsächlich einen Tag oder zwei Tage irgendwie maximal gestreamt die Woche. Vielleicht kriegen wir das ja ein bisschen öfters hin. Und gar nicht mal so für die Stonks. Die Stonks sind halt übrigens leicht gestiegen, habe ich in meiner Broker-App gesehen. Aber nicht wirklich nennenswert. Ich habe mir eine Amazon-Aktie gekauft, Leute. Jetzt vorbei. 2040 Euro oder, nee, 2030 Euro oder so. Mal gucken. Wenn die jetzt noch weiter abkackt, RIP Money. Moin, Leku, der jetzt Open Source LKU heißt. It's renamed. dieses Emote, Alter, das macht mich fertig. Ich hätte ja nie gedacht, ich habe dieses Emote nur reingemacht, weil der Chainlock gepostet hat, ja. Das ist instant das Lieblings-Emote von irgendwie mindestens 5 Leuten, die das immer spammen. Ja, ja, also manche Leute, die, gut, Leute, die öfters da sind. Also wenn ich hier so durchgehe, ZDE ist habe ich schon oft gesehen, Nüt Twitch habe ich öfters gesehen, das mag's natürlich auch. Leon glaube ich auch, Unik ist öfters da. Radio-Signal ist auch öfters da, der Max ist öfters da, Take Viagra Die Hard, den Namen habe ich auch gemerkt, der ist auch öfters da, der Apfel, den kenne ich auch, Kellner Kai habe ich noch nicht so oft gesehen, Enrixel ist oft da, Edico Bosso, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube schon, Leko ist schon lange am Start, der Fips, der ist immer da, der campt schon irgendwie im Channel und wartet, bis der Stream angeht, Bounty weiß ich jetzt so auf den ersten Blick nicht, Wolle ist aber auch immer da, Bias ist auch öfters da, Joho, der ist auch am Start. Oder Jojo, nicht Joho, Jojo. Ist öfters am Start. Der Marcel ist auch, Nils ist auch öfters da. Ja, also ich kenne die üblichen Verdächtigen. Bist du auch öfters da? Der Name sagt, also den habe ich schon gesehen. Ob du so oft da bist, weiß ich nicht. Du hast keinen Sub. Du kannst nicht so oft da sein. Ganz einfach. Nee, aber den Namen habe ich schon gesehen, aber nicht so oft. Vivian Melly, dich habe ich schon öfters gesehen, du bist auch öfters am Start. Dein alter Name war XDXDXD, das kann sein, ja, da bist du aber nicht der Einzige. Bist du auch ein Hausbesitzer, der gerade... Nein. Nein. Ich würde ganz gerne, aber die Stadt tut sich bei uns unglaublich schwer mit Aussagen zu der Sache. Und... Was noch viel schwieriger ist, irgendwie Aussagen zu bekommen, inwieweit man eine Ladestation an die Straße machen darf. Für ein eventuelles, etwaiges Elektroauto. Da kriegst du in Hanau keine gescheiten Aussagen zu. Du bist ein Lurker. Ja, das stimmt. Vom Namen her sagt mir das jetzt auch gerade nichts. Aber trotzdem schön, dass ihr alle da seid. Oder ob ich sagen, Pog. Ja. Wenn du ein Kabel über den Bürgersteig legen musst, kannst du es vergessen. Ja, ich bin halt der Meinung, sie müssten sich ein bisschen was überlegen. Also es haben bei uns einige Leute, habe ich schon gesehen im Ort, die haben kein Kabel über den Bürgersteig gelegt, aber die parken an einer Ecke an ihrem Haus. Das ist, weiß ich nicht, ob das wirklich Bürgersteig ist. Zumindest da haben sie ein Kabel halt zum Auto rüber. Das sind halt, das Kabel ist 5 cm in der Luft. Bin ich mal gespannt. Bin echt gespannt, was man da machen kann. Ansonsten muss ich mir halt ein Hoftor kaufen, was ich von außen auf und zu machen kann. Weil jedes Mal aussteigen, Hoftor aufzerren, Auto reinfahren und laden, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das wäre echt mal an der Zeit, dass es irgendwelche klaren Regelungen gibt für Charger. Wie man die anbringen darf und wie man die vielleicht auch nicht über den Gehweg spannen kann, sondern wie man die zum Beispiel auch irgendwie einstellt, dass es da irgendwelche Regelungen gibt. Man, in Zukunft werden es nicht weniger Elektroautos werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden wahrscheinlich jegliche Entwicklung wieder gnadenlos verpennen und irgendwie in 20 Jahren uns dann überlegen, ja, wie könnte man das jetzt mal so machen, dass es benutzbar ist? So ein bisschen so wie Internetausbau. Naja, ich habe es jetzt nicht konkret geplant, aber sollte mein agiles Auto mal kaputt gehen, dann kaufe ich mir auf jeden Fall ein Elektroauto, weil für das, was ich fahre, ist das allemal ausreichend. Ich fahre, wenn es hochkommt, mal im Umkreis hier irgendwo hin. Also, wenn ich mehr, das sind keine Witze, ich habe ein äußerst agiles Auto. Das heißt sogar so. Und ich fahre höchstens mal nach Frankfurt, aber das war es dann auch schon. Eher hier mal irgendwie zum Runde wandern in die Ecke hier irgendwo. Also die ganzen Leute, die sagen hier, ja, was ist denn, wenn ich jetzt mal irgendwie nach Italien fahre, dann ist das mit dem Akku ein Problem. Mag sein, aber das Problem habe ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, habe ich mir überlegt, ob ich nicht mit der Firma eins lease, wobei sich da rausgestellt hat, es ist gar nicht so einfach. Manche wollen da irgendwie gewisse Voraussetzungen. Muss ich mal gucken, aber ganz ehrlich, ich warte erstmal, bis mein Auto kaputt geht. Quatsch, ich hole mir keinen Tesla. So selten wie ich fahre, ist jegliches Auto, was mehr als neu, irgendwie mehr als 15.000 oder so kostet, wahrscheinlich komplett verschwendet. Ich kaufe mir irgendwas ganz Kleines. Beziehungsweise ich will es mir eigentlich gar nicht kaufen, komplett. Der Quaisel raidet mit 3 Leuten. Pock, Champ. Ich will es mir eigentlich gar nicht kaufen. Ich will es ja am liebsten so, dass ich dann wieder relativ schnell loswerden kann. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich mache mich dann schlau, wenn es soweit ist. Wenn mein Auto wirklich mal kaputt geht. Aktuell, auch wenn es Baujahr 2001 ist, tut's noch. Ja, und wie die Sache mit den Reifen ausgegangen ist, ich bin in die Werkstatt gefahren, hab die Reifen wechseln lassen. Dann einen Tag später, also es hat doch noch funktioniert. Ja, und die Reifen, die ich bei Amazon bestellt habe, nachdem mir der Chat erzählt hat, dass man Reifen eigentlich nicht bei Amazon bestellt, ich habe heute eine halbe Stunde oder so nebenbei CS geguckt. Was waren das? Renegades versus war mega Pock. Was war das? War das Renegades? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Renegades? Egal. Ich habe nebenbei ein bisschen geguckt. Aber ich weiß nicht, was gerade abgeht. Wo würdet ihr nach fähigen Webentwicklern, Webanwendungen, nicht nur Design suchen? Du suchst Mitarbeiter oder wie darf ich das deuten? Also dann ist Fiverr wahrscheinlich nicht der beste Ort. Ich habe ja mal was, Leute, ja doch, das habe ich euch, natürlich habe ich euch das erzählt. Ich habe ja auf Fiverr mal was beauftragt, just for fun. Wir haben mal einen Twitch-Chat-Logger programmiert. 250 Zeilen Quellcode, ganz, ganz easy, nichts Kompliziertes. Haben wir hier im Stream gebaut. Und dann habe ich das auf Fiverr bei 11, 12 verschiedenen Indern, ultra-low-preisige Inder, aber die gesagt haben, wir programmieren ja alles, beauftragt. Und 10 von den 11 haben total versagt. Und der 11. hat es irgendwie geschafft, ganz, ganz komisch, ich kann mich noch an den Source-Code grob erinnern, der 11. hat es geschafft, ganz, ganz komisch, also es kam bei keinem das gewünschte Ergebnis raus, aber der 11. hat ganz komische Sachen gemacht, also der Einzige, der was abgeliefert hat, der hat ganz komische Sachen gemacht, der hatte irgendwie eine Vorschleife, um das erste Element aus einem Array rauszuholen, was nur ein Element hatte. So ganz komische Dinger, ja, wo ich mir gedacht habe, was zum Teufel ist da los, also naja. Also Fiverr auf jeden Fall nicht und ansonsten, tja, ich glaube, das stellen sich aktuell viele Arbeitgeber die Frage, wo man fähige Leute bekommt. Meiner persönlichen Meinung nach, es wird ja an vielen Stellen erzählt, Fachkräftemangel und man findet keine Leute. Meiner persönlichen Meinung nach findet man Leute, wenn man es schafft, einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Und das geht nicht nur über die Bezahlung, natürlich auch über die Bezahlung. Also wenn ich die Auswahl habe zwischen zwei Arbeitgebern, der eine bezahlt mega gut und der andere hat zwar super viele Vorteile, bezahlt aber kacke, dann gut, dann gehe ich trotzdem zu dem, der mega gut bezahlt. Aber nachdem viele ähnlich bezahlen, dann kann man natürlich mit Sachen wie Homeoffice-Regelungen, wo man auch von Anfang an weiß, was Sache ist, punkten oder früher hätte ich gesagt Kantine im Haus, was für mich auch cool ist, sowas wie freie Betriebssystemauswahl, dass ich mir aussuchen kann, ob ich Linux, Windows, Mac verwende, solche Geschichten gibt's bestimmt zig Top-Listen, aber ein Punkt und deshalb, das müsste ich vielleicht auch mal nebenbei in einem Video erwähnen, ist wie gesagt, ist alles nur meine Meinung zu der Geschichte, ich glaube, ein Aspekt, der ganz gerne vergessen wird, und auch der Grund, warum es so viele Recruiter und Headhunter und Gedöns gibt in der IT ist, dass viele Leute jahrelang, so wie ich ja im Prinzip auch, ich bin jetzt auch schon ganz schön eine Weile bei der Bank in Frankfurt, dass ganz viele Leute mega abgefuckt sind von ihrem aktuellen Job, aber zu faul sind, nach was Neuem zu suchen. Und wenn man als Recruiter oder Headhunter es schafft, diese Leute irgendwie zu erreichen, die quasi innerlich schon gesagt haben, geht mir am Arsch vorbei, dann hast du eigentlich einen Riesenpool an Leute, die potenziell in Frage kommen. Die musst du natürlich erreichen und du musst sie natürlich zu überzeugen, quasi jetzt doch Bock zu haben, sich was anderes zu suchen. Was bei den Leuten aber ganz gut funktioniert, weil die haben eh schon abgeschlossen mit ihrem aktuellen Arbeitgeber. Die haben quasi, wie sagt man so, die haben innerlich schon gekündigt und haben bloß keinen Bock, sich was Neues zu suchen, weil es halt quasi gerade noch so, aushaltbar ist. Und wenn da jetzt einer kommt und sagt, hier, guck mal, ich habe da was Cooles Neues, was genau auf deine Skills passt, dann sind die wahrscheinlich relativ zackig weg. Und das ist so eine Gruppe, die wird immer vergessen und davon gibt es jede Menge. Ich kann euch keine Statistik sagen, aber ja, Bauchgefühl, ja, und ihr wisst, wie das ist. Viele haben auch Angst vor Veränderungen. Ja, das kann schon sein, aber ich glaube, gerade da kannst du auch als guter so Recruiter, Headhunter, wie auch immer man es nennt, einsteigen, indem du ihm sagst, hier, wir haben was, das ist genau passend zu deinen Skills, das und das sind die Vorteile, das und das sind Verdienstaussichten. Wenn du denen halt schon klar sagst, was Sache ist, ja, viele haben einfach auch keinen Bock, da ewige Runden zu drehen, dann könnte man auch mal einen Probearbeitstag machen und sowas. Da kann man, denke ich, vieles machen, um die Leute doch noch zu überzeugen. Aber einfach, was heute halt nicht geht, ist, einfach auf dem Poppes sitzen und sagen, ja, wir sind die Geilsten, die Leute kommen zu uns. Das funktioniert vielleicht, wenn du Facebook, Google, Netflix, was auch immer, Microsoft oder so bist. Aber halt nicht, wenn du 0815 Klitsche um die Ecke bist, dann klappt das nicht. Ja, wie gesagt, ich habe nebenbei ein bisschen geguckt. Flugauto, so wie bei das fünfte Element, ja, das wäre Pock. Das habe ich mir früher, den Film fand ich früher mega nice. Kennt ihr das fünfte Element mit Bruce Willis? Und Lelu. Die durfte den ganzen Film irgendwie drei Worte sagen. Lelo Multipass. Mehr gab's nicht. Lelo Multipass. Ja, und also wie gesagt, Film fand ich früher mega geil. Haben wir früher immer geträumt, so nach dem Motto, wär's nicht geil, wenn man in die Stadt sich in ein Auto setzt und dann rumfliegen kann. Aber irgendwann später hat mich die Realität eingeholt und ich habe festgestellt, dass das auch rein so physikalisch doofe Idee ist. Ich hab keinen Schimmer. Mal eine richtige Noob-Frage.
Sekunde.
Mal eine richtige Noob-Frage. Bastelt man sich eine Webseite in 2022 immer noch mit Standard-HTML, CSS und JavaScript? Oder gibt's da super fancy neue Technik? Naja, ja und nein. Im Prinzip ist das zu 99%, WebAssembly lassen wir mal außen vor, ja. Im Prinzip ist das tatsächlich immer noch unterm Strich HTML, CSS und JavaScript. Aber HTML und CSS ist ja noch relativ straightforward. Aber JavaScript, wie du am Ende zu deinem JavaScript kommst, was auf der Seite läuft, da gibt es mittlerweile schon die täglich neu kreierten Frameworks. Aber es gibt im Prinzip drei große, aber du kommst für kleine Webseiten ohne Probleme auch aus mit JavaScript ohne irgendwelchen fancy Framework-Geschiss, ja. Ich finde, das Einsteigerfreundlichste ist immer noch Vue.js. Wobei ich Svelte auch nice finde, Einsteigertechnik. Aber Vue dürfte auch gerade durch die Verbreitung und durch die ganzen Tutorials am besten sein. Aber wenn du nichts Großartiges machen willst, spricht doch nichts dagegen, einfach selbst JavaScript, also Vanilla JavaScript oder JavaScript, wie es die coolen Leute sagen, selbst von Hand da ein paar Zeilen hinzuwurschten. Zumal modernes JavaScript im Vergleich zu modernem C++ nur besser geworden ist. Modernes C++ ist nicht besser geworden, modernes C++ ist anders geworden, aber unterm Strich immer noch kacke. Modernes JavaScript hat viele Dinger gemacht, die die Sprache verbessert haben, obwohl JavaScript im Kern immer noch ein ziemlich undurchschaubarer Haufen ist. Aber man kann es gut verwenden mittlerweile. Dienstleister, oh nee, das weiß ich gar nichts. Tja, dann wart mal, bis der Headhunter um die Ecke guckt. Max, hast du eine lange Kündigungszeit? Das ist im öffentlichen Dienst. Ich bin nicht im öffentlichen Dienst. Ach so, naja, also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich hatte das jetzt, also ich persönlich hatte das Problem nicht bei meinem letzten Arbeitgeberwechsel. Da hatten wir beide keinen Bock mehr aufeinander. Ich glaube, ich habe auch 3 Monate Kündigungszeit. Ich bin mir da ehrlich gesagt aber gar nicht sicher. Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht. Also mehr ist es auf jeden Fall nicht. Und ich bilde mir sogar ein, dass ich eine kürzere Kündigungszeit habe mittlerweile wie mein Arbeitgeber, falls es sowas gibt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe auch 3 Monate. Ja. Aber normalerweise ist das eigentlich so, dass man sich da einigen kann. Also ich habe das bei uns jetzt auch schon öfters gesehen, Leute, die keinen Bock mehr auf den Laden hatten, die haben das mit ihrer Führungskraft besprochen und dann hat man meistens irgendwas gefunden, dass man sich einigt, ja. Dass man sich einigt, dass man jetzt geht. Und dann hat man in beidseitigem Einvernehmen hat man so, oder hebt man das auf und dann ist gut. Also das habe ich schon öfters gesehen, was das Leute machen. Sophos-Kurs, Monker S. So. Ganz ehrlich, bei uns ist auch manches so unglaublich langsam und behäbig. Da denke ich auch immer, Leute, auf der einen Seite erzählen sie bei uns, sie sind krass agil und so modern und Cloud und super und hin und her. Und auf der anderen Seite tun sie sich so schwer und sind bei den manchen Sachen so unglaublich langsam und hinten dran und erzählen immer, sie wollen super schnell sein und dann müssen sie, dann klappt es wieder nicht. Und ach, letztendlich ist aber zum Glück nicht mein Bier. So, YouTube. Was empfiehlst du uns denn? Wait a minute. Ist das nicht die eine aus dem Was verdiene ich Video von letztens? Ist das nicht die aus dem Was verdiene ich Video, was wir uns letztens angeguckt haben? Durchstarten im Vertrieb. Oh Gott, wenn ich sowas schon sehe. Gehst du mal fort, Alter. Plus, was haben wir da gesehen? Wird Windows 11 durch das PC-Welt? Okay, just for fun PC-Welt, Leute. Ups, nicht so laut. Nee, nicht so laut oder nicht so leise. Das ist die aus diesem Was verdiene ich Video. Durchstarten im Vertrieb. Du bist jung und möchtest im Vertrieb richtig durchstarten. Du möchtest gerne deine Kunden überzeugen. Dann schau doch auf meiner Webseite vorbei oder kontaktiere mich gerne. Ich helfe dir, dass du deine Ziele erreichst. Okay, alles klar. Das ist Werbung im Endeffekt. Na, zum Glück muss man nicht in irgendeine komische WhatsApp-Gruppe oder so. Bei dir in der Bank sind momentan von Windows 10 auf, ganz ehrlich, Moment, Windows 7? Ist Windows 7 nicht schon längst End of EOL? Oder gibt es da noch irgendwelche super krassen Business-Verträge, dass sie dann noch was liefern? Ja, Windows 10 ist doch seit, Windows 7 ist doch seit Anfang vorletztes Jahr, End of Life. Oder habt ihr irgendwie so einen mega teuren Support-Vertrag? Wobei, selbst der ging doch nur ein halbes Jahr. Also das ist ja schon fahrlässig, dann die Leute noch mit Windows 7 rumkrebsen zu lassen. Ich glaube, es gibt auch keine Business-Ver... Echt? Okay, das muss ich jetzt nachgucken, ob das stimmt, Chat. Das muss ich jetzt nachgucken. Die Musik ist ganz schön leise, oder? Hört man gar nicht, dass die an ist. Das dritte Jahr Windows 7. Ach, tatsächlich? Boah, das ist doch schweineteuer. Das ist doch bestimmt teuer as fuck. Sich Extended Support für Windows 7 kaufen. Das geht doch best also das geht wahrscheinlich gestaffelt nach wie vielen Lizenzen für wie viele Rechner und sowas. Das kostet doch Hunderttausende an Lizenz- und Support-Krempel wieder. Das ist doch bestimmt wieder teuer as fuck. Was kostet das? Aber Software Express. Tetris-Musik in den Videos gar nicht. Das Intro ist so outdated, cheap-baited, overrated. Aber das ist ein Grund, warum du Chromium anstatt Chrome verwendest. Ich verwende beides. Plus Firefox. Alles drauf. Okay, Leute. Also, eigentlich müsste ich noch ein paar Sachen holen, aber ich gucke mir jetzt. Ich muss mir jetzt dieses komische PC-Welt-Video angucken, einfach weil ich gerne mal über die PC-Welt ablästere und mal gucken, ob das gut oder schlecht ist. Ich erwarte nichts, aber schauen wir mal. Okay, Moment, Mann. PC-Welt. PC-Welt, Leute. Das ist quasi ein Schritt besser als Computerbild. Was hältst du von Niklas Steenfert? Ist das der bei. Moment, der wurde doch gerade was empfohlen, oder? Hier, er hier. Der bei Instagram war. Ich habe nur ein, zwei Videos gesehen von ihm. Ich kann. Keine Ahnung. Also, die Videos waren nicht gut, die ich gesehen habe. Die Videos waren nicht schlecht. Aber ansonsten kann ich wenig zu sagen, habe ich nicht viel geguckt zu. Ich habe ein Video geguckt, wo er erzählt hat, dass er von Facebook weg ist, weil sie ihm irgendwie gesagt haben, er soll seinen YouTube-Channel dicht machen. Und noch irgendwann mal eins, weiß ich gerade nicht. Meine Discord-Community mag den nicht, warum nicht? Meine Discord-Community sind wahrscheinlich zwei Leute, die geschrieben haben, sie mögen ihn nicht. Ich habe auf dem Discord irgendwie, was weiß ich, 8000 Leute oder so. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die geschlossen sagen, ihr mögen sie. Warum nicht? Also das, was ich bisher von ihm gesehen habe, hatte alles Hand und Fuß. Ich meine, warum nicht? Naja, gut. Chat. So, also, was sagt denn die PC-Welt?
Ich sage euch jetzt schon mal, auf welche neuen Funktionen wir uns
Ja,
freuen können.
schieß
Los
los.
geht's. Ja, Windows 11 ist vor über einem halben Jahr erschienen, aber
Das ist
seien wir mal
richtig.
ehrlich, der erste Hype
Das ist
ist
laut genug.
ziemlich schnell abgeflaut.
Hype? Moment, es gab keinen Hype, oder gab es, Leute, gab es Hype um Windows 11? Es gab eher Pains Champ um Windows 11. Die Leute haben gesagt, oh fuck, Alter, jetzt kommt wieder eine neue Version raus.
Ja, und das ist auch eigentlich kein Wunder, denn einige der groß angekündigten Funktionen, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Android-Apps zu installieren, ja, die sind bis heute nicht enthalten. Und in
Ich
einigen
dachte,
Details.
Chat, ich habe euch gestern gefragt, was ist da los? So geht das nicht. Chat, ich habe euch gestern gefragt, kann man in Windows 11 mittlerweile Android-Apps verwenden? Und der Chat hat gesagt, ja, das geht jetzt. Warum erfahre ich jetzt in der PC-Welt, dass das nicht funktioniert? Was ist da los? Ich gehe gleich in die Chat-History und guck, wer das gestern geschrieben hat. Und dann ist hier bitte der Name gedroppt. So, was sagt die PC-Welt? Also zeig
jetzt
her.
Ist die aktuelle Windows 11-Version sogar ein bisschen...
Ist laut genug?
Lichter als Windows 10. Aber naja, zumindest...
Ey, sag mal, hat der mein Video gesehen? Nee, das ist vor meinem Video entstanden. Weil ich habe auch absichtlich Sachen auf die Taskleiste track und drop, weil ich zeigen wollte, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, ein Ticken lauter können wir machen, oder?
Details ist die aktuelle Windows 11-Version ja, so sogar ein bisschen schlechter als Windows 10.
Ja, aber das naja, stimmt.
Zumindest arbeitet Microsoft ja gerade fleißig am ersten großen Funktionsupdate.
Bis auf halt neue Sachen. Nee, das geht nicht. Ich habe es gestern ausprobiert. Bis halt auf neue Sachen wie Direct Storage und sowas. Da gibt es wahrscheinlich keinen wirklichen Grund. Oder wenn man eine neue Intel-CPU hat, dann natürlich auch Windows 11. Aber das liegt ja nicht unbedingt daran, weil Windows 11 so krass überlegen wäre. Das liegt daran, weil Microsoft gesagt hat, ja gut, wir müssen jetzt ein paar neue Dinger machen, die exklusiv sind für Windows 11. Nicht, weil es nicht gehen würde für Windows 10, sondern einfach nur, damit die Leute irgendwann mal umsteigen auf Windows 11. Weil Windows 11 ist Windows 10. Ein größeres Feature-Update für Windows 10, da ist kein großer Unterschied unten drunter. Und allein schon deswegen wäre das kein Problem. Aber Microsoft muss ja irgendwas machen, um uns auf Windows 11 zu bringen. Und das ist der nächste Schritt, und wir kennen das Microsoft typisch, der nächste Schritt, habe ich auch immer im letzten Video gesagt, wird sein, dass sie uns anfangen zu gängeln. So nach dem Motto, wussten sie schon, dass sie upgraden können bei jedem dritten Login oder sowas. Das ist die typische Microsoft-Taktik.
Vieles verbessern soll. Das ist für den Herbst geplant und soll dann wohl 22H2 heißen.
Ja, das ist ja normal.
In der Insider-Preview 22598, also einer Beta-Version, kann man schon ein paar der Verbesserungen erkennen. Zum Beispiel ist es jetzt möglich...
Chat, wir gucken uns die Beta-Version, das schreibe ich mir auf. Das gucken wir uns an. Windows 11 22H2 Beta. Und dann kecken wir uns eine Runde weg über Windows. Und dann gucken wir uns noch Windows Server 2022 an und dann lachen wir uns auch drüber kaputt.
Eine Datei auf ein minimiertes Fenster in der Taskleiste zu ziehen, das Fenster dadurch zu maximieren und die Datei darin zu öffnen. Wow,
huge feature!
Oder eine Verknüpfung durch Drag and Drop der Taskleiste hinzufügen.
Massive, Alter! Hä? Wir sind jetzt auf dem Stand von Windows 95 angelangt. Unglaublich, Alter! Was die alles können bei Microsoft.
Wieso? Das geht doch schon immer. Ja, nö. Dann kann ich nur sagen, richtig, aber nur in Windows 10. In der aktuellen Version
in Windows 95 ging es auch.
Ist nicht möglich. Hier der Beweis. Ja, eigentlich kaum zu glauben. Deswegen würde ich sagen,
kaum zu glauben, aber wahr.
Microsoft, dass sie diese beiden Features jetzt Mann. Im zweiten Anlauf und ein Jahr nach Erscheinen auch in Windows 11 integrieren werden.
Bisschen cringe ist das Gesprochene jetzt schon, aber okay.
Na gut, wir wollen jetzt aber nicht zu himmlisch sein und schauen uns deswegen jetzt mal eine wirklich nützliche neue Funktion an. Und zwar Tabs, wie ihr sie aus dem Internetbrowser...
Was? Haben sie das jetzt tatsächlich geschafft? Haben sie es jetzt wirklich... Sehe ich das richtig? Sie haben es jetzt nach, keine Ahnung, über 10 Jahren oder so, wo Tabs eigentlich schon komplett Standard... Oder 15 Jahren, wo Tabs eigentlich schon komplett Standard sind, es geschafft... in ihren Explorer-Tabs einzubauen.
Erkennt für den Explorer,
es wird ja auch mal Zeit.
Also den Dateimanager. Das heißt, ihr könnt verschiedene Ordner innerhalb eines Explorer-Fensters öffnen. Dateien per Drag-and-Drop hin und her zu kopieren.
Tabs geht doch gar nicht im File Explorer. Warum nicht? Warum soll das nicht gehen? Chat, warum soll Tabs nicht gehen? Also ich sehe jetzt da GUI-technisch keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Ich meine, du kannst mehrere Explorer-Fenster aufmachen. Warum sollst du nicht die Dinger gruppieren können in Tabs? Geht dann auch Ctrl-T? Wahrscheinlich nicht. Weil da gehe ich von aus, so Standard-Shortcuts werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wäre zu normal, dass man Ctrl-T drücken kann. Entweder ist Microsoft so, dass es gar keinen Shortcut dafür gibt, oder es ist ein anderer Shortcut. Ach so, weil das 20 Jahre nicht möglich war. Ach so, meinst du das? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich bilde mir sogar ein, es gab Replacements für den File Explorer, die den quasi mehr oder weniger 1:1 nachgebaut haben. Und die hatten Tabs schon lange. Ist ja auch kein Hexenwerk dabei. Ich meine, ganz im Ernst, so eine Anwendung wie den Explorer, in dem, also, jetzt nicht Feature, nur immer so grob, also... Eine Desktop-Anwendung, die quasi so grob das macht, was der Explorer macht, das könnten wir in 1-2 Tagen hier im Stream zusammenbasteln. Natürlich nicht alle Features, die das Ding hat und auch nicht irgendwie Thumbnail-Generierung oder hast du nicht gesehen, aber so grob mal so ein Dateimanager wäre kein Problem und da Tabs einzubauen wäre eigentlich auch kein Problem.
Wäre ja auch zu schön, oder?
Warum Microsoft da so lange für gebraucht hat.
Dass das noch kommt. Ansonsten wären die Tabs ja auch ein bisschen sinnvoll.
Moment, was geht nicht? Was habe ich vergessen? Moment, was sagt er?
Einen Job hin und her zu kopieren, das geht leider.
Naja, Ctrl-X drücken und den Tab wechseln, oder? Mann. Boah, gut. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht probiert, ob man Track und droppen kann.
Leider noch nicht.
Wäre ja Control auch X, schön, beste.
Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das noch kommt. Ansonsten wären die Tabs ja auch ein bisschen sinnfrei. In der gerade aktuellen Preview 22598 ist die Tabs-Funktion allerdings komischerweise wieder verschwunden. Im Build 22572 war sie noch drin. Wenn auch nur über einen Trick aktivierbar. Tja, hoffen wir mal nicht, dass
Microsoft diese Explorer-Tab... Ich sehe es schon kommen, ne? Das Windows-Patch kommt raus und dann kannst du den Kram nur über irgendwelche Registry-Hacks wieder aktivieren.
Es direkt wieder beerdigt hat, sondern dass sie nur wegen kleinerer Probleme oder anderer Gründe vorübergehend wieder draußen sind. Bevor wir zur nächsten Neuerung im ersten großen Windows 11 Update kommen, hier noch der obligatorische Hinweis, unseren Kanal zu abonnieren und
natürlich was zu aktivieren, sonst?
Damit ihr keines unserer Videos zu Windows und PC-Hardware mehr verpasst. Eine eher kleine und feine Optimierung am Explorer ist die neue Startseite. Die ersetzt den bisherigen Schnellzugriff, beziehungsweise der Schnellzugriff ist jetzt Teil der Startseite. Die eigentliche Verbesserung liegt in einem kleinen Detail, und zwar hier. Der Bereich Favoriten hier, der ist nämlich neu. Da könnt ihr Dateien, die ihr häufig braucht, dauerhaft anpinnen und dann schnell darauf zugreifen. Kommen wir zurück.
Ja, das... Wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass es sowas noch nicht gab, aber das macht doch tatsächlich mal einen sinnvollen Eindruck. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es sowas schon gab, aber nee, anscheinend nicht. Ja, nee. Recent Files gibt's, Recent Files, aber Champsaw Desktop, PNG, ich traue mich nicht, das aufzumachen.
Die Dateien, die ihr häufig braucht, dauerhaft anpinnen und dann schnell darauf zugreifen. Kommen wir zurück zum Startmenü, denn auch da gibt's noch was Kleines Feines. Ich zeige euch das mal eben und dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ah ja, das kenne ich doch von meinem Smartphone. Richtig.
Moment, das geht noch nicht? Na gut, in Windows 10 geht... In Windows 10, ich meine, das Startmenü von Windows 10 ist halt auch absolut Rotz. Und das haben sie jetzt neu entwickelt und haben es noch nicht mal geschafft. Das geht nicht in Windows 10. Wie soll das funktionieren? Wisst ihr jetzt nicht, was ich hier machen müsste? Drag und Drop und... Muss ich sagen, Pin? Pin? More? Pin to Taskbar? Pin to Start? Pin to Start. So, okay. Pin to Start. Und jetzt? Kann ich die zusammen? Nee. Chat erzählt mir nichts, das geht nicht. Oh. Pause Champ? Ah. Kekus. Ja. Tatsächlich. Es ist... Ich meine, das Startmenü von Windows 10 ist schon Rückschritt quasi gegen Windows 95. Das muss man sich mal vorstellen. Aber warum baut man nicht was Neues, was besser ist? Was quasi die Features des Alten beinhaltet, aber halt besser ist im Endeffekt, weil es mehr kann, weil es vielleicht durchdachter ist, weil es... besser funktioniert, keine Ahnung, aber man sollte doch zumindest gucken, dass die Features nicht weg sind danach. Okay, ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass es dieses Feature überhaupt gibt bis jetzt. Unpin vom Start, jetzt ist alles weg. Gut.
Also auch unter Windows wird es dann jetzt bald möglich sein, Apps im Startmenü in Ordnern zu sortieren.
Krasser Scheiß, ja, richtig, alles. Richtige Bleeding-Edge-Technologie bei Microsoft wieder. Im Startmenü
wird sich noch einiges mehr tun. Hier zum Beispiel. Einmal rechtsklicken und schon könnt ihr die neuen Starteinstellungen aufrufen. Da könnt ihr dann auswählen, ob das Menü lieber mehr App-Icons und dafür weniger
Vorschläge... Ich will die Taskleiste nicht gruppiert haben. Das ist das, was mich mit Abstand am meisten an Windows 11 abfuckt. Dass die Programme in der Taskleiste autogruppiert sind. Also sprich, hätte ich jetzt Windows 11, dann wäre das hier und das hier gruppiert. Das will ich nicht.
Beziehungsweise zuletzt geöffnete Dateien enthalten.
Und wisst ihr, ich muss auch mal einen Trend sagen bei Desktop-Anwendungen, die mich persönlich nervt die letzten Jahre über, dass Desktop-Anwendungen immer Tablet-Ticker werden. Das fängt an mit so Sachen, die Firefox dann, dass es hier diese komischen Slider-Menüs gibt. Die sind kacke. Ja, das geht weiter, wenn man sich das Windows-Mail-Programm anguckt. Das ist alles Kram, den ich dann nicht verwende im Endeffekt. Warum muss man auf dem Desktop, der mit Maus und Tastatur benutzt wird, das alles so tabletig machen? Tablet-y. Hamburger-Menü. Ja, ne, Moment. Hamburger-Menü ist, ja, das hier. Das hier nennt ich Hamburger-Menü. Aber eigentlich ist mit Hamburger-Menü gemeint, das, was bei Webseiten quasi hier dieses aufgeslide. Das hat zwar ein Hamburger-Symbol, ist aber kein klassisches Hamburger-Menü. Den Start-Button links, ich habe keine Ahnung, ob das geht, wenn ich ehrlich bin.
Naja. Soll, oder ob ihr es lieber umgekehrt mögt, oder geht. Wie bisher, halb-halb. So, jetzt aber endlich eine Neuerung für Power-User. Und
ja.
Zwar im Task-Manager. Den hat Microsoft jetzt im Design und von den Medial-Elementen her an das sonstige Erscheinungsbild von Windows 11 angepasst. Das heißt, zwischen den einzelnen Kategorien schaltet ihr jetzt über die seitlichen Icons hier um und nicht mehr über horizontale Tabs. Hier zum Vergleich nochmal der bisherige Task-Manager.
Ja, okay. Nur mit dem Unterschied, dass ich bei diesen Icons keine Ahnung habe, was ist.
Den hat Microsoft jetzt im Design und von den Medial-Elementen her an das sonstige Erscheinungsbild von Windows 11 angepasst.
Ich meine, das ist okay, aber das ist auch wieder so typische Tablet-Bedienung. Warum brauchen meine Desktop-Programme Tablet-Bedienung? Ich meine, mir ist klar, dass man Windows 11 mittlerweile auch auf Surface und sonst was verwenden kann. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum da sowas, so Dinge eingebaut werden. Aber es spricht doch nichts dagegen, dass man erkennt, was für Input-Geräte benutzt werden, oder? Und wenn Input-Geräte benutzt werden, die Touch-Input haben, dann kann man die Anwendung ja meinetwegen touchgerecht machen. Ach,
Das heißt?
Das ist so eine Entwicklung, aber durch Programme weg, die finde ich die letzten Jahre über schon nervig. Mittlerweile hast du am Desktop-PC fast den Eindruck, als sitzt du an einem Tablet. Ja. Ja. Deswegen mag ich mein i3-WM unter Linux auch, wobei man halt sagen muss, Linux, Desktop, also zumindest die Desktops, die Mainstream sein wollen, da gibt es genauso Probleme. Also deswegen glaube ich auch nicht daran, dass das Jahr des Linux-Desktops irgendwie je kommen wird, außer in Form von WSL eventuell irgendwie.
Schaltet ihr jetzt über die seitlichen Icons hier um und nicht mehr über horizontale Tabs. Hier zum Vergleich nochmal der bisherige Taskmanager. Okay, zugegeben, den Power-Usern wird das hässlich egal sein. Aber es gibt ja auch noch eine funktionale Änderung.
Wir haben Arsch vorbei, hat er recht, ja.
Die ihr für unwichtig haltet, den neuen Effizienzmodus aktivieren. Microsoft schreibt dazu, der Effizienzmodus verringert die Prozesspriorität und verbessert die Energieeffizienz, kann aber zu Instabilitäten bei bestimmten Prozessen führen.
Das ist doch im Prinzip wahrscheinlich nichts anderes, wie dass du die Priorität für das Ding runterstellst, oder? Also, ja.
Naja, das soll dann wohl heißen, wenn es stabil läuft, super.
Ja, das läuft stabil. Da stellst du nichts ab von.
Ist es ja wert. Wobei sich der Effizienz.
Vielleicht, wenn die CPU am Anschlag ist oder so.
Sowieso nur bei manchen Prozessen aktivieren lässt. Und bei anderen komischerweise nicht. Kommen wir zurück zum Fenstermanager.
Ja, weil das ist doch klar, warum sich das nicht aktivieren lässt. Weil das irgendein Windows-internes Ding ist, wo Microsoft nicht möchte, dass man dran rumspielt.
Weise nicht.
Kommen Was natürlich auch blöd ist, dass man das nicht erkennt.
Da hatte Microsoft in Windows 11 hier die Snap Groups eingeführt. Die ließen sich bisher aber nur per Windows-Taste und Z aktivieren. Oder indem ihr den Mauszeiger auf den Maximieren-Button eines Fensters haltet und
Chat. Für alle, die Windows 11 haben, verwendet das jemand von euch? Ich habe mir das damals in der Preview-Version angeguckt und dachte mir, eigentlich nette Funktion, gerade weil ich auf Tiling Window Manager stehe, aber für mich von der Bedienung her viel zu umständlich. Wenn ich sowas mache, dann über Tastatur und dann auch nicht laufend, sondern ich habe einzelne Desktops für einzelne Themenbereiche.
Die gewünschte Fensteranordnung.
Bei mir, ich habe das unter meiner Linux-Kiste, habe ich das ja so geregelt. Ich habe bis zu 9 verschiedene Desktops. Meistens verwende ich da plus 4, 5, manchmal sogar nur 3 für. Aber ich hab das unter Linux ja so, ja. Ich habe den ersten Desktop komplett für Browser, den zweiten Desktop komplett für Terminal. Manchmal starte ich übers Terminal was wie Wireshark oder sonst was und habe das dann hier als Overlay. Drittes habe ich meistens, wenn ich Frontend-Backend-Sachen mache, habe ich hier meistens mein Frontend-Kram und einen Browser offen. Und wenn sich der Kram dann irgendwann mal startet, heute noch 3 Stunden später. Ja, meistens so. Und hier habe ich dann mein Backend-Krempel auf. Und so ist das in der Regel verteilt. So. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch irgendwelchen temporären Platz brauche, dass ich, keine Ahnung, irgendwie noch was Viertes öffnen will oder was Fünftes öffnen will, dann kann ich auf 5, 6, 7, 8 oder 9 switchen und hab temporären Desktop. Fertig. Der Wetterchamp zum Beispiel. Ja. So habe ich das unter Linux, so habe ich mich da jetzt auch schon über die letzten 10 Jahre oder so dran gewöhnt. Und ich muss sagen, mit der Einteilung komme ich gut klar. Was anderes würde ich unter Windows mit mehreren Desktops auch nicht machen. Und ich mache das ja im Prinzip unter Windows ähnlich. Ich habe hier jetzt beispielsweise mein Streaming-Krempel. Hier habe ich meine VM auf dem zweiten Bildschirm. Und manchmal, je nachdem, beispielsweise wenn ich irgendwie MMOs spiele oder so und da im Hintergrund was lasse, habe ich das auch auf einem anderen Desktop. Dann ist eigentlich alles gut. Naja.
Für die Gruppe auswählt. Im Herbst-Update könnt ihr alternativ ein Fenster auf diese obere kleine Leiste ziehen, die beim Verschieben erscheint, und bei weiterhin gedrückter Maustaste das Layout auswählen. Um alle Fenster einer Gruppe zu minimieren, gibt's aber leider weiterhin kein Tastaturkürzel und auch keinen Button. Ihr müsst also wie gewohnt den Mauszeiger auf ein Programm-Icon in der Taskleiste halten, damit der rechten Maustaste auf
das
die
Gruppe klicken und dann auf Gruppe. Das wusste ich nicht, dass das Wort Wabbler, was sich fast wie Wubbler ausspricht, im Österreichischen eine Art Beleidigung ist. Nein, das war mir nicht bekannt. Aber muss ich sagen, finde ich cool. Dann hat vielleicht Wobbler sogar irgendeinen tieferen Sinn in irgendeiner Sprache.
Minimieren. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, alles ganz toll, aber was ist denn jetzt mit der Unterstützung von Android-Apps? Tja, da gibt es bis jetzt leider nur einen sehr eingeschränkten Testlauf und bei dem lässt sich auch nur eine sehr kleine Auswahl an Apps installieren. Und
ja, Hauptsache diese ganzen komischen Clash of hast du nicht gesehen Games, ja. Die braucht man unbedingt auf Windows. Da hat, und der Coin Master, guck mal, der Coin Master ist auch da. Ist Bibi noch sie noch der Coin Master? Weiß das jemand? Ich habe mich ja für Bibi sehr gefreut damals, dass sie der Coin Master war. Den Müll kannst du spielen unter Windows, ja?
Ah, tja, dann müssen wir uns wohl überraschen lassen.
Ja gut, wenn Sideloading geht, dann ist ja in Ordnung.
Zum Herbst-Update fertig bekommt. Ja, und überraschenderweise ist das Game Master jetzt zu Ende.
Genau.
Denn viel mehr spannende Neuerungen gibt's bisher nicht. Vielleicht kommt bis zum Herbst ja noch was. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Das Game Master, ja, dieses ganze
ein Like und Mobile ein Abo von euch. Also, bis bald.
Mobile Dreck, Alter. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Okay, seriously, gibt's irgendwas Spannendes in 22H2? Ich habe jetzt nichts gesehen. Erzählt er noch? Keiner nutzt Windows 11, warum? Guck mal da, der Videotitel kommt mir bekannt vor. Ist aber nicht mein Video.
Ich hab letztens...
Wow, nicht so laut. Keiner nutzt Windows 11, warum? Momenting. Den kennen wir, der macht englischsprachige Videos normalerweise. Von dem haben wir schon ein paar Videos geguckt. Genau. Und das ist das, wo der Chat immer sagt, man hört sofort, er ist Deutscher. Von dem haben wir schon ein paar Videos geguckt. Da hat er auch ein Video gemacht zum Thema. Verstehe. Keiner nutzt Windows 11. Warum? Ja, habe ich mich auch gestern drüber ausgelassen. Das ist der mit dem Rack. Das kann sein, dass wir da ein Video zugeguckt haben, aber es ist nicht der mit den 20 Kubernetes-Clustern daheim und der meint, dass man das braucht. Das war ein anderer Typ, wo ich mir gedacht habe, but why? Apfelschorle 580, dankeschön. Techno-Tim war das, genau, wo ich mir auch gedacht habe, was zum Teufel? Da wurde dir gerade die Sales-Trainer von vorhin vorgeschlagen. Ich weiß, ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen hier. Hier, die wollten, dass ich das gucke. Es ist mir vorhin auch aufgefallen, dass das die Sales-Trainerin vom letztens von dem Video ist. Also da sieht man mal, der YouTube-Algorithmus wieder hier pfeifhändig am Start. Hassrede und Zensur, die traurige Wahrheit als Ex-Facebook-Mitarbeiter. Na, 20 Minuten ist ein bisschen lang. Wobei das Thema wahrscheinlich ganz gut ist. Vielleicht gucken wir uns das irgendwann mal an. Aber 20 Minuten ist mir, glaube ich, jetzt ein bisschen lang. Ich muss noch ein paar Sachen einkaufen, Leute. Fällt mir gerade ein. Aber das ist... Warte mal. Corona, Alter. Okay, ich hab's geschafft. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal nichts einkaufen und sollte durchstarten im Vertrieb. Vielleicht geht's dann richtig ab. Dann lerne ich, wie das funktioniert. Was können wir uns denn sonst noch angucken? Python im Browser mit PyScript. Da habe ich mich getäuscht drinne. Ich dachte ursprünglich, dass das irgendein JavaScript-Framework ist, was versucht, die Python-Syntax zu imitieren. Aber es ist wohl wirklich irgendein WebAssembly-Krempel, was ich recht nice finde. Ob man jetzt Python im Browser wirklich haben will, unterm Strich, mal gucken. Weil, naja, also, performance-technisch ist Python jetzt schon das Geilste. Wie das performt mit WebAssembly, will ich mir gar nicht ausmalen, ehrlich gesagt. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Wahrscheinlich ist das 50 mal langsamer als JavaScript. Das Problem hast du ja mit .NET schon, dass .NET WebAssembly jetzt auch nicht die Geschwindigkeitsrekorde bricht. Und .NET ist normalerweise schon um Längen schneller als Python. Ja. Sogar Ruby ist mittlerweile eine ganze Ecke schneller. Aber gut, Ruby benutzt sonst kein Mensch mehr. Pip is broken as fuck. Mit WebAssembly, ja gut, das wundert mich nicht. Anschauen, da kann man lernen, durchstarten. Okay, 10 Minuten, gucken wir uns an. Weil ihr seid, Chat. Gucken wir uns an. Und wir nehmen demnächst übrigens ein Video wieder zusammen auf. Thema wird noch nicht geleakt, aber wir haben uns schon was überlegt. Hat mal wieder Zeit. Jetzt, wo er Vollzeit-YouTuber ist, kann er mich mal carryen mit seinem Knowledge, ja. Auf geht's. Was gibt's denn hier zu erfahren wieder?
Browser. Was für viele lange Zeit nur nach einem Traum klang, ist nun endlich Wirklichkeit geworden. Darf ich vorstellen?
Das Video fängt doch nicht mit Browser an, oder? Habe ich das erste Wort verpasst?
Python.
Ach, Python im Browser! Ich habe nur Browser verstanden am Anfang.
Browser. Was für viele lange Zeit nur nach einem Traum klang, ist nun endlich Wirklichkeit geworden. Darf ich vorstellen? PyScript. Was steckt hinter diesem Projekt, das sich aktuell noch in der Alpha, also in einer sehr frühen Entwicklungsphase...
Ja, wie gesagt, ich habe mich total vertan, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, das ist irgendein JavaScript-Framework, was so tut, als hätte es Python-Syntax, aber es ist Python WebAssembly. Ich bin ja skeptisch, das müssten wir eigentlich fast mal ausprobieren. Das schreibe ich mal auf. Nee, PyScript. Ich tippe halt drauf, dass es performance-technisch unterirdisch ist. Findet.
Wird es JavaScript ersetzen
Nein.
können?
Bestimmt
und
nicht.
Was fast schon am Nein. wichtigsten ist. Nein. Wie kannst du es nutzen? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in diesem
Video. Wisst ihr, was meine realistische Einschätzung danach ist, was JavaScript mal ersetzen wird? Ich gehe davon aus, dass sich JavaScript irgendwann mal selbst ersetzt durch JavaScript. Und JavaScript wird uns wahrscheinlich auf absehbare Zeit erhalten bleiben.
Video. Was ist PyScript? PyScript ist ein Open-Source-Projekt, das Python ins Web bringen möchte. Aber Moment, denkst du dir vielleicht, wir haben doch schon JavaScript, um Interaktion auf einer Webseite zu ermöglichen und Skripts im Hintergrund ablaufen zu lassen. Das stimmt zwar.
Ja, aber dafür muss man halt JavaScript programmieren.
Allerdings bietet Python.
Und man hat halt die ganzen Python-Libraries und Gedöns. Ist halt, mich würde halt echt interessieren, wie das performt. Ich habe da so meine Zweifel, ob das gut performt. Weil eins muss man mir ja mal sagen: JavaScript war lange Zeit jetzt auch performance-technisch nicht der Renner. JavaScript ist erst seit V8 richtig schnell. Und ja, ungefähr seit V8. Ja, Mozilla hat auch viel gemacht in der Richtung. Und die liefern sich ja so ein bisschen Wettrennen, was das angeht. Die ganzen JavaScript-Implementierungen. Aber V8 hat zum maßgeblichen Teil damit beigetragen, dass das Internet, Webseiten, beziehungsweise, ja, also das, was man im Browser benutzt, in der heutigen Zeit, also so wie das heute ist, überhaupt möglich ist. Also JavaScript früher war abgrundtief langsam und seit V8 ist JavaScript sehr zackig geworden. Auch wenn man sich JavaScript-Benchmarks anguckt, man darf nicht vergessen, JavaScript muss im Vergleich zu anderen Sprachen ja quasi on the fly, also sobald die Seite lädt und das JavaScript reinkommt, muss das angefangen werden auszuführen. Also die haben bei JavaScript mittlerweile so einen richtigen Five-Head-Modus aus, wir interpretieren das am Anfang und wenn das dann eine Weile läuft, dann was machen die? Die tracken irgendwie, was so quasi wie nennen sie das im Englischen, der heiße Pfad in der Anwendung ist und dann wird das irgendwie gejittert im Hintergrund. Das ist richtig massive Five-Head, Leute. Ich habe schon ein paar Talks von Browsern herstellen, beziehungsweise vom Google, von dem V8-Team, also V8 ist ja die JavaScript-Engine in Chrome, geguckt. Alter, die machen da Dinger, da checkst du nix, ja. Da denkst du dir, was hat er mir gerade erzählt? Ich habe mal ein Video geguckt, da hat einer zum Beispiel eine Schleife gezeigt in JavaScript und meinte, ach guck mal, die Schleife ist langsam und wenn ich jetzt ein Zeichen darin ändere, ist die Schleife schnell. Und dann hat er quasi 45 Minuten erklärt, woran das liegt. Und das ist schon echt Five-Head, was die Leute mit JavaScript machen mittlerweile. Und JavaScript ist wirklich schnell. Also man darf jetzt nicht denken, JavaScript ist halt so ein Ding, was im Browser läuft und deswegen ist es halt, ja, brauchbar. JavaScript ist wirklich schnell. Also wenn man jetzt mal sagt, keine Ahnung, wenn man jetzt mal sowas hier macht, wir machen jetzt mal Massive Paint. Wir müssen erstmal, bevor wir Massive Paint machen, wir brauchen den Dark Mode in Paint, weil ansonsten halte ich das nicht aus. So, also, wenn wir jetzt hier sowas, oh, jetzt ist mein Strich auch Paint. Alter, excellent. So, also wenn wir jetzt hier sowas haben, so, also, das hier ist quasi, also das hier ist quasi Performance. So, nennen wir das mal Performance. So. Dann hast du hier, also hier ist halt quasi super performant und hier ist langsam. So, dann hast du hier beispielsweise, gut, hier hast du dann quasi Assembler, so auf der Seite. So. Und hier rechts hast du dann sowas wie, ja wahrscheinlich wirklich sowas wie Python, aber es geht wahrscheinlich noch deutlich langsamer. Wahrscheinlich hast du Python irgendwie sowas an der Stelle hier in der Richtung. Ja, wir reden hier nicht von Python mit irgendwie C-Extensions oder sowas. So, und dann hast du sowas wie C und dann hast du ein bisschen C++ und dann hast du irgendwie ein bisschen weiter, hast du C-Sharp und Java und so Gedöns, so. So, irgendwie so, und hier ist Excel. Genau, hier ist Excel. hier ist Excel und da ist Minecraft Redstone. Ist nur ein bisschen langsamer als Excel. So, also so ungefähr, ja, und dann geht's dann immer weiter. So, und ich muss das jetzt nicht ausfüllen. Ja, ich würde sagen, Go ist auch hier so in dem Dreh ungefähr. Rust ist wahrscheinlich eher so ein bisschen da. Ruby ist wahrscheinlich so eher in dieser Richtung. So, was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch so für bekannte Sachen? Was sind auch so Mainstream-Sachen? Was haben wir denn sonst noch? Bash. Bash ist eher so hier so, würde ich sagen. Ja, JavaScript, PHP, ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, PHP ist gar nicht so schlecht. Da bin ich mir aber nicht sicher. So, und jetzt kommt der Hit. Und jetzt kommt der Hit. Was meint ihr, wo JavaScript ist? Ich lege jetzt da nicht meine Hand für ins Feuer, dass das alles auch exakt so gebenchmarkt wird am Ende, aber so grob noch. Was meint ihr, wo denn hier so auf dieser Skala dann ungefähr JavaScript landet? Eher da oder eher da? Eher rechts? Ich würde sagen, JavaScript läuft heute tatsächlich eher an der Stelle hier. JavaScript ist fucking schnell seit V8. Also ich würde sagen, JavaScript ist irgendwo hier in den Regionen. Und das glaubt man erst gar nicht. Vielleicht ist es auch noch ein Ticken schneller. Aber das ist vergleichbar mittlerweile. Also das ist jetzt vielleicht nicht so krass wie optimiertes C oder Rust oder sowas. Es mag bestimmt auch nicht so schnell sein wie optimiertes C-Sharp mit Low-Level-Zeug. Aber ja, natürlich. Multithreaded ist wieder was anderes. Aber rein von dem, was die V8 JavaScript-Engine da veranstaltet, das ist wirklich krasser Scheiß. JavaScript ist ziemlich schnell. So, und ganz ehrlich, wenn Python normalerweise schon hier ist in dieser Richtung, dann würde ich sagen, dann ist Python als WebAssembly potenziell noch ein bisschen weiter Richtung Minecraft Redstone. Wieso baut man eigentlich kein JavaScript zu Assembler-Compiler? Was meinst du denn, was V8 macht? Oder was meinst du denn, was jeder x-beliebige Runtime macht? Genau das macht jede Runtime im Endeffekt. Okay, nicht zu Assembler, sondern im Endeffekt zu Binary aus Binary Code, den deine CPU ausführen kann. Aber genau das macht jede Runtime. Dafür sind die Dinger, oder jeder Interpreter könntest du auch sagen, ja. Der macht's halt on the fly. Du musst ja irgendwann aus deiner High-Level abstrakten Sprache was machen, was die CPU ausführen kann. Was bei 37 Minuten ist der Craft? Okay, wir gucken uns das jetzt an, ob ich damit richtig gelegen habe. Ups. Ach so, klassisch wie C. Naja, es ist bei dynamischen Sachen teilweise relativ schwierig. Die tun sich beispielsweise bei C-Sharp auch schwer, das komplett ahead of time zu compilen. Und eine Sache ist, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, eine Sache ist bei JavaScript natürlich schwierig, warum man das nicht kompilieren kann, so ohne weiteres. Ich weiß jetzt gar nicht hier. Also, JavaScript, die Seite lädt, es muss sofort laufen. So, und was die nämlich machen in V8 im Hintergrund, ist sowas in der Richtung. Die fangen interpretiert an, sobald der JavaScript-Code ankommt, weil die Webseite soll laden, die Webseite soll laufen. Und dann analysieren die im Hintergrund, wie das Programm sich verhält und welche Bereiche es sich lohnt, quasi nochmal zu kompilieren. Quasi, ich nenne es mal, zu optimieren. Die versuchen rauszufinden, was ist quasi so der kritische Pfad, der, wo die ganze CPU-Zeit drauf geht in der Anwendung, und dort wird dann versucht, die Sachen quasi zu kompilieren. Du musst aber erstmal interpretiert anfangen bei JavaScript, weil du möchtest ja, dass die Seite startet und die Seite lädt. So, also was bei 37 Minuten soll ich gucken? Ja, okay, C ist unten, Rust ist unten, Go ist auch weit unten, C-Sharp geht dann irgendwann hoch, ja, okay. Da gibt's, warte mal, Programming Languages Performance Graph Chart gibt's doch bestimmt. Guck mal da. Der Niklas Heer, der weiß Bescheid. Okay, das ist ein komischer Benchmark. Go ist relativ schnell, aber Go ist in der Regel im Durchschnitt nicht vergleichbar mit C. Jetzt in diesem Fall vielleicht. Es kommt wahrscheinlich ganz entscheidend drauf an, wie man das macht. Ja, aber haben wir da irgendwas anderes? Ach, guck mal, sogar Wikipedia hat sowas. Wie? Wo? Wo ist die Grafik, Wikipedia? Okay, also C, C++, dann ein bisschen weiter Go, Rust, Julia ist auch irgend sowas Akademisches, ja, was irgendwo im Uni-Umfeld recht, Python, bam, in your face, Alter. Sag ich, die Python Performance ist mies. Das ist bestimmt noch die alte Ruby-Version. Die neue ist dreimal schneller. Lua, gut, habe ich noch nie verstanden. Also Sprachen, die ihre Arrays mit 1 anfangen, sind mir prinzipiell schon mal suspekt. Swift, Fortran, Haskell, C-Sharp, Chapelle, klingt jetzt bestimmt französisch oder so. Chapon oder so. Das ist bestimmt was Französisches. F-Sharp, Pascal, Ada, Node.js, Lisp, Java. Oh, Camel, Alter. Dart, Racket, PHP. Ja. Naja. Gut. Ja, aber was ich sagen wollte ist, dass JavaScript, oh, jetzt haben wir gar nicht geguckt. Wie war JavaScript nochmal? Wo war JavaScript? Monka, S, jetzt muss ich wieder runterscrollen. Wo war JavaScript, Leute? Das JavaScript gar nicht drinne? Was ist denn das schon wieder für ein Graph, wenn da kein JavaScript drinne ist? Welche Metrik? Gar keine. Keine. War Node drinne? Okay. Wo war Node? Wo ist Node? Wo? Chat, sagt's mir, wo ist es? Ich sehe es nicht. Ich sehe kein Node. Unten? Node, da! Da! Node.js, ja, okay. Ungefähr so in dem Bereich, ja. Das ist gar nicht so schlecht, was ich gemalt habe, oder? Da, hier daneben. Ganz ehrlich, das, was ich gemalt habe, entspricht doch ungefähr der Realität. PHP, schneller als Ruby. Aber, ja, kommt doch ungefähr hin. So gar nicht schlecht, was ich da gemalt habe. So ziemlich genau der Realität entsprechend. So, zumindest JavaScript ist schnell. Darauf wollte ich raus. Und Python ist alles andere als schnell. Hups. Und dementsprechend frage ich mich, wenn man jetzt Python als WebAssembly macht, ist das nicht vielleicht von langsam zu ekligst langsam?
Vielzahl an Bibliotheken, die in unterschiedlichsten Bereichen der Informatik eingesetzt werden. Sei es Data Science, Machine Learning, in der Spieleentwicklung,
Python Blockchain
etc. Schauen wir uns aber am besten einmal an, was die offizielle Projektwebseite pyscript.net an Infos für uns bereithält. Mit PyScript erwachen deine Python-Skripte im Browser zum Leben. Die einzelnen Skripte können ganz komfortabel gehostet und dann per Link oder Inline eingebunden werden. Was das genau bedeutet, schauen wir uns genauer an.
Es halten einen Include auf der Seite?
Ende aber einfach nur um HTML-Code. Du kannst viele beliebte Python-Bibliotheken wie etwa NumPy, Pandas, Scikit-Learn und viele mehr verwenden. Gut,
dass NumPy überhaupt so verbreitet ist, liegt daran, NumPy ist ja zum größten Teil in C programmiert. Deswegen ist das halt auch erträglich schnell. Das werden sie wahrscheinlich WebAssembly irgendwie dann auch cross-compiled rüber haben oder so. Was gut ist, weil das ist für viele der Grund, warum sie Python verwenden. Einfach, weil es auch mittlerweile so viele Libraries gibt.
Insbesondere Webseiten, die Grafiken mit Matplotlib erstellen wollen und die sich generell mit den Themen Data Science oder Machine Learning befassen, wird das ein großer Benefit sein. Es soll sogar möglich sein, dass Python und JavaScript bidirektional miteinander kommunizieren können.
Ja.
Der Entwickler kann zudem entscheiden, welche Packages
da bin ich gespannt, wie gut sie das gemacht haben.
Und auf der Seite laufen lassen möchte. Zudem lassen sich über PyScript direkt tolle visuelle Anwendungen kreieren. Die Arbeit mit
Wait a minute! Es gibt diese TK-Inter-Geschichte jetzt auch im Browser? Ich weiß ja nicht.
Gängigen UI-Komponenten wie Buttons, Containern.
Ich meine, gerade im Browser, wo du HTML, CSS hast, keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Naja.
So weiter wird durch die PyScript-eigenen Funktionen unterstützt. Alles in allem.
Da steht Anaconda, also ist PyScript von den. Ja, das ist von Anaconda. Ein
flexibles Framework zur Verfügung gestellt, das die Entwicklung von Webanwendungen ermöglicht, dessen Einzelkomponenten wie Lego-Steine aufeinandergesetzt werden können. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, ist PyScript ein Open-Source-Projekt, dessen Quellcode du auf GitHub findest.
Shit,
du kannst dir dort alles kostenlos herunterladen und die vielen Beispielskripte bei dir einmal laufen lassen. Den Link zum
Repository. Das gucken wir uns an, Leute. Das gucken wir uns in einem der nächsten Streams an.
Ich konzentriere mich bei den Beispielen, die ich dir hier im Video zeige, vor allem
auf die. Ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Python-Kenner.
Das heißt, ich habe die Beispielskripte.
Das letzte, was ich gemacht habe, war ein Konverter von, und jetzt haltet euch fest, jetzt wird's eklig, von Windows Server DHCP Leases zu Linux ICS? ISC? Bin gerade gar nicht sicher, wie dieses Ding heißt. Der Standard Linux DHCP. Windows DHCP Leases konvertiert zu ECS. Oder ISC, genau das Ding meine ich. Ja. Und ich habe die Daten als CSV-Export bekommen. Das weiß ich heute noch. Da bin ich mir auch nicht ganz wie im Jahr 2022 vorgekommen. Die Windows-Leute bei uns haben einen Export gemacht, ihre Windows-Leases in CSV. Und ich habe die dann umgewandelt in Leases für ISC. Naja. Das war das Letzte, was ich mit Python gemacht habe. Also ich bin nicht der Wahnsinns-Python-Kenner.
Um nicht unbedingt zum Verständnis erforderliche Bestandteile erleichtert.
Python.
Was tut man als erstes, wenn man als Programmierer mit einer neuen Technologie in Kontakt kommt? Richtig, man schreibt sich ein kleines Hallo-Welt-Programm. Du wirst staunen, wie schnell das mit PyScript geht. Ich habe hier mal eine kleine HTML-Datei vorbereitet, in die ich Python-Code zwischen den
öffnet. Ist im Endeffekt das gleiche wie in JavaScript. Ja. Da, bei JavaScript machst du halt Script und da machst du PyScript. Du musst doch garantiert irgendwas inkluden, dass das im Hintergrund läuft, oder?
Und schließend im PyScript-Tag geschrieben habe. Siehst du, das sieht doch schon fast wie JavaScript aus, nur dass hier statt des Script-Tags eben ein PyScript-Tag verwendet wird. Doch wo soll jetzt Python auf einmal herkommen? Wie binden wir das ein? Muss der Besucher einer Webseite, die PyScript verwendet, jetzt plötzlich Python auf seinem Rechner installieren?
Ja, das wahrscheinlich nicht. Nein. Aber wahrscheinlich entweder mit Webpack oder irgendwelchen Dingern zur Bildzeit oder wahrscheinlich musst du irgendeinen Include machen auf was von denen.
Der Entwickler der Webseite
muss... Also wieso Windows DHCP zu Linux konvertieren, wurde der Windows DHCP eingestampft? Nee, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, was das war. Das war irgendwas als Backup. Sie wollten, glaube ich, irgendwas umstellen und irgendwie, dass dann zur Sicherheit noch irgendwann ein Server da ist, der es machen könnte. Ich weiß es nicht mehr genau.
Lediglich zwei Links einfügen. Diese bekommst du direkt auf der Projektwebseite pyscript.net, wenn du auf Install klickst. Diese beiden Links musst du kopieren und in dem HTML-Dokument im Head-Bereich einfügen. Ja. Fertig.
Okay, wenn du jetzt PyScript CSS, da bin ich mal gespannt, warum die CSS den Text brauchen.
Hallo Welt ausgegeben. Ach, wie schön. Ich erinnere mich gerade an mein
Wait a minute. Print macht also direkt ins HTML. Ich hätte gedacht, Print ist Console.log quasi. Okay.
Bitte der Text Hallo Welt ausgegeben. Ach, wie schön. Ich erinnere mich gerade an mein erstes kleines Python-Skript zurück und freue mich, dass das hier jetzt alles so unkompliziert geklappt hat. Okay, aber da geht doch noch mehr. Ja, natürlich. Wie auch in JavaScript können wir hier Variablen definieren, die dann als
Platzhalter... By the way, viel Spaß mit Python-Einrückungen. HTML ist ja eh schon verrückt teilweise, was du an Einrückungen hast. Ich meine, normale HTML-Seite. Hast du dann hier im Body erstmal irgendwelche Einrückungen für Header und für Content. Dann hast du irgendeinen Unter-Content. Dann hast du da irgendeinen Tab, darin noch irgendwas. Also du bist ja bei HTML standardmäßig eigentlich schon so bei dieser Einrückungstiefe. Und wenn du da noch 4-Tab-Python-Einrückung machst, dann kannst du quasi deinen Bildschirm permanent auf 80% nach rechts scrollen, dass du dein Source-Code überhaupt noch siehst.
Zum Beispiel Namen fungieren können. Der Unterschied ist aber, dass man hier die einfache Python-Syntax verwenden kann, die nicht das Keyword var benötigt. Hier habe ich jetzt einfach
mal eine Variante. Die JavaScript-Pros, die würden jetzt sagen, wer verwendet var, das muss alles const sein oder zumindest let. Weil in JavaScript kannst du ja so eine Variable definieren mit let, mit const oder mit var. Warum das immer noch so ist, wissen bloß die JavaScript-Erfinder. Wahrscheinlich unterschiedliche Scope-Geschichten und Rückwärtskompatibilität.
Name definiert, in der ich meinen Namen gespeichert habe. Wichtig ist eben, dass all der Python-Code zwischen den PyScript-Tags steht. Jetzt ergänze ich hier in der Print-Ausgabe noch den Variablennamen, speichere das Dokument ab und aktualisiere es in meinem Browser.
Yes, oh, das funktioniert Augen. Schon mal.
Als nächstes schauen wir uns mal an,
ich bin ob blind,
Kontrollstrukturen wie Schleifen in PyScript umgesetzt werden können. Ich habe mir dazu mal eine kleine Vorschleife implementiert, die die Zahlen von
0 bis 1. Ja, guck, du hängst wirklich mit dieser Einrückungstiefe, hängst du gerade auch in HTML, du hängst irgendwo da rum demnächst.
Einschließlich 9 ausgeben soll. Öffnen wir das HTML-Dokument im Browser, dann sehen wir, dass tatsächlich die Zahlen von 0 bis 9 untereinander geschrieben im Browser erscheinen. Das bekommt man natürlich auch in JavaScript hin, allerdings ist die Syntax dafür, in meinen Augen jedenfalls, ziemlich unangenehm. So ganz schick sieht das jetzt aber...
Naja, in JavaScript ist das Ding halt an der Stelle, wenn du es mit Vanilla JavaScript machen willst, dann müsstest du tatsächlich Document, Create, Element und so einen Shit machen. Das machen die unter der Haube anscheinend bei Print schon für dich.
Noch nicht aus. Was kann man da machen? Nun, wir arbeiten einfach mit den Style-Elementen, die uns HTML und CSS zur Verfügung stellen. Dazu kapsele ich den PyScript-Block einfach in einem div-Element. Innerhalb dieses div-Elements kann ich die Textgröße, hier extra, extra large...
Wetten, Leute, irgendeiner hat unter das Video jetzt so klugscheißermäßig geschrieben, bitte keine Inline-Styles oder irgendwie sowas. Das, Leute, da muss ich jetzt gucken. Das würde mich mega triggern, wenn das einer drunter geschrieben hat. Das ist doch offensichtlich, dass es ein Beispiel ist. Moment, ich muss gucken, ob einer was zu Inline-Styles geschrieben hat. Nein, zum Glück nicht. Okay. Ich muss nicht ausgelöst sein.
Farbe, hier grün, und die Ausrichtung auf der Seite, hier zentriert, festlegen. Aktualisieren wir die Seite, sehen wir, dass die zuvor linksbündige, kleine Ausgabe in schwarz jetzt wie gewünscht groß, zentriert und grün ist.
Leute, jetzt ist das Production Business ready. Also ich muss sagen, für eine Beta war das okay mit schwarzen Zahlen und links, aber jetzt ist es bereit zum Shippen. Grüne Zahlen in der Mitte, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Selbstverständlich kann man auch Funktionen schreiben, in der eine bestimmte Programmlogik eingeschlossen werden kann. Diese können wir dann später auch ganz normal aufrufen und damit tolle Dinge machen. Das alles kennst du bereits von JavaScript. Hier habe ich mir beispielsweise eine Funktion, getPokémon, geschrieben, die eine Art Pokédex darstellt. Die übergebene Nummer wird dann in...
Müsste die Python-Einrückung nicht eigentlich hier das in der Funktion eingerückt sein, oder darf man das so machen mittlerweile?
Einem Dictionary gesucht und das Ergebnis dann zurückgegeben.
Ich dachte, Python mag da nicht kompilieren, wenn die Einrückung nicht stimmt. Aber vielleicht ist das ja so mittlerweile erlaubt, um Einrückungstiefe zu sparen.
HTML-Dokument im
Browser, ich weiß es nicht.
Dann sehen wir eine...
Indentation, da will er jetzt auch drauf raus.
Was ist denn da passiert? Na, hier unten steht, dass wir einen Indentation-Error haben.
Da will er jetzt auch drauf raus.
Der Python-Code wurde nicht richtig eingerückt. Ja, darauf muss man jetzt achten, wenn man Python auf seiner Seite verwenden möchte. Hier oben muss die Variable richtig innerhalb der Funktion eingerückt werden. Bei JavaScript gibt es diese Probleme nicht, doch das ist eben eine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde Einrückungen immer noch besser als geschweifte Klammern.
Ich nicht.
Und Semikola.
Ich nicht. Ich finde JavaScript nicht schön, aber ich mag geschweifte Klammern.
Aktualisieren wir das HTML-Dokument, dann sehen wir, dass uns für die Nummer 4 im Pokédex korrekterweise Glumanda ausgegeben wird. Hast du dir nicht schon immer gewünscht, dass du Python-Skripte im REPL-IT-Stil direkt im Browser testen kannst, ohne dir erst alles herunterladen und installieren zu müssen? Ja? Perfekt, dann hat PyScript eine Lösung für dich.
Chat, das muss mir der Chat jetzt mal etwas genauer erklären. Was ist damit? Was meinst du? Was macht man denn, wenn man Code generieren will? Das ist ja der Sinn von JavaScript-Syntax. Hä? Also ich generiere in JavaScript, ehrlich gesagt, relativ selten JavaScript. Das verstehe ich jetzt nicht. War ja klar, dass es sowas gibt, ja. Also das verstehe ich nicht. Ich muss aber sagen, also ich mag Klammern. Ey, was ich nicht mag ist, Leute, Go-Style-Klammern. Also gibt ja da so unterschiedliche Ansichten, ja. Aber was ich mag, sind so Klammern. So, also hier if keck w, so lull, Els Lull. So. Den Klammern-Style mag ich. Dann gibt es die Leute, die machen gerne sowas. Lass ich mir irgendwie auch noch gefallen, wobei es da schon eklig aussieht. So. Aber was ich überhaupt nicht ab kann, ist das hier. Das ist diese, das ist so die Go-Style-Einrückung und Klammer-Usage. Und die mag ich nicht. Ich weiß, dass viele die mögen, aber ich mag sie nicht. Ich muss das Els auf eine extra Zeile haben. Und ich habe ehrlich gesagt auch am liebsten die Klammern auf eine extra Zeile. Es ist Geschmackssache, ja, aber ich finde das so besser. So.
Mit dieser Zeile hier lassen sich nämlich Bereiche definieren, in die deinem Browser Python-Code geschrieben und durch gleichzeitiges Drücken von Shift und Enter ausgeführt werden kann.
Jetzt habe ich mir die Hälfte verpasst.
Perfekt, dann hat PyScript eine Lösung für dich. Mit dieser Zeile hier lassen sich nämlich Bereiche definieren, in die deinem Browser Python-Code.
Was steht REPL nochmal? Loop? Evaluation? Print? Loop? Oder irgendwie sowas? Read Eval Print. Ja, da war ich doch recht nah dran.
Ich nämlich Bereiche definieren, in die deinem Browser Python-Code geschrieben und durch gleichzeitiges Drücken von Shift und Enter ausgeführt werden kann. Alternativ kannst du auch auf diesen grünen Play-Button drücken, um den geschriebenen Python-Code, der sogar ein hübsches Code-Coloring spendiert bekommt, auszuführen. Bock. Kommen wir nun zu einer Funktion, die besonders die Data Scientists unter meinen Zuschauern freuen dürfte. Die Integration von Matplotlib. Das heißt, es ist möglich, hübsche Grafiken über Python zu erstellen und diese direkt im Browser darzustellen. Dazu wird einfach, wie vorhin auch schon, innerhalb der PyScript-Tags der passende Python-Code geschrieben.
Jetzt kommt der Mathe-Student durch, ja.
Was ist?
Es gibt doch bestimmt schon irgendein Highlighting für Visual Studio Code. Gibt's doch garantiert schon ein Highlighting-Plugin, oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Das gab's wahrscheinlich noch vor Release.
Im Detail jetzt alles macht, ist erstmal nicht wichtig. Es ist eben Code, mit dem eine Grafik durch
Chat, ich muss sagen, es kommt alles in Browser, seit es WebAssembly gibt, mit Verbreitung im Browser. Du kannst auch komplett mittlerweile .NET im Browser verwenden. Es ist aber halt, ich sehe die Vorteile ehrlich gesagt nicht drin. Ihr wisst, ich bin riesen Fan, was .NET und C-Sharp angeht, aber COBOL bestimmt auch. Es gibt COBOL WebAssembly gibt's bestimmt. Gibt es bestimmt. Hier. COBOL Web. Hier. Gibt's. COBOL to WebAssembly Compiler. War doch klar.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
War doch klar, dass es sowas gibt. Aber seit WebAssembly verbreitet ist in Browsern, kannst du ja im Endeffekt alles irgendwie im Browser laufen lassen. Aber ich sehe, also gerade bei .NET sehe ich den Vorteil nicht von. Ich finde an sich das, was sie da mit Blazor gebaut haben, von der Idee her eigentlich ganz cool, dass du jetzt quasi auch dein Frontend in C-Sharp programmieren kannst. Aber das letzte Mal, als ich mich mit Blazor beschäftigt habe, habe ich einfach die Vorteile, dass ich den Kram jetzt in .NET programmieren kann, beziehungsweise in C-Sharp programmieren kann, haben für mich nicht die Nachteile aufgewogen. Die Nachteile waren nämlich, dass es langsam war, deutlich langsamer als JavaScript und dass du erstmal irgendwie, keine Ahnung, 12 MB oder so .NET Runtime runterladen musstest. Und da habe ich gedacht, nee, das war es mir dann nicht wert. Je nachdem, wie man es nimmt, man kann WebGL machen oder in Zukunft WebGPU. Das ist ja der neueste Scheiß, wird aber noch nicht überall supported oder kaum supported. Aber direkt auf die Grafikkarte zugreifen nicht, nee. Also, du kannst keinen Grafikkartentreiber im Browser programmieren oder so. Nee, aber halt nur über WebGL. Hackfont oder Consolas? Hackfont.
Matplotlib erstellt werden kann. Also, dann rufen wir das Ganze doch einmal im Browser auf und sehen, dass wir schon wieder eine Fehlermeldung erhalten. Woran hapert es denn diesmal?
Ist kein Matplotlib importiert.
Wir haben zwar die richtigen Imports im Python-Code eingefügt, doch unser HTML-Dokument weiß noch gar nicht, welche Bibliotheken überhaupt benötigt werden. Da wir Matplotlib verwendet haben, müssen wir das irgendwo im HTML-Code hinterlegen. Und wo? Ganz einfach.
Import?
Wie schon die Einbindung von PyScript im Head-Bereich. Dort notieren wir
also
den öffnenden
Script
und einschließenden
PyEnvStack. Okay, das haben sie
dort
schick gemacht.
Dort werden dann mit Bindestrichen getrennt die Namen der Bibliotheken notiert.
Das finde ich nicht schlecht. Das ist eine gute Idee von denen. Warum machen sie das? Warum machen die das nicht automatisch, wenn du es importierst im Hintergrund irgendwie?
Wenn wir das Ganze jetzt noch einmal aufrufen, dann sehen wir, dass nach einer gewissen Wartezeit unser Plot gerendert wird. Dass das alles hier noch etwas langsam vonstatten geht, liegt vermutlich an dem frühen Entwicklungsstadium, in dem...
Das ist wahrscheinlich in Python selbst auch nicht viel schneller.
...sich PyScript gerade befindet. Zum anderen ist Python generell nicht für seine Schnelligkeit bekannt. Was mich an diesem Beispiel hier ein bisschen stört, ist, dass hier so viel Python-Code steht, der noch nicht einmal ein richtiges Code-Coloring besitzt.
Anzeige ist raus, kein Syntax-Highlighting.
Sehen wir sogar, dass durch das kleine
Alt... Ja, aber da gibt es 100 Pro schon Plugins für Syntax-Highlighting.
Code-Editor denkt, hier würde jetzt erneut HTML-Code beginnen. Schlecht. Das können wir beheben, indem wir einfach den Code nehmen und woanders hinschieben. Nämlich in ein eigenes Python-Skript.
Stimmt, ja logisch, dann checkt's der Editor, aber es gibt doch garantiert schon Inline-Highlighting für HTML mit irgendeinem Plugin.
Das habe ich hier jetzt einfach mal meinplot.py genannt. Hier haben wir auch unser schickes Code-Coloring wieder und können unsere Webanwendung modular aufbauen, ohne alles in eine Datei packen zu müssen. In unserem HTML-Dokument müssen wir im PyScript-Bereich, wie auch bei JavaScript, einfach nur in dem Source-Attribut den Pfad zu unserem Python-Skript angeben. Aktualisieren wir die Seite...
Was hat er denn da für einen Editor? Am Anfang habe ich gedacht, bestimmt Visual Studio Code wie immer. Danach habe ich gedacht, es könnte irgendwie ein extendeter Vim sein. Aber jetzt könnte das sein, dass das sieht nach Notepad++. Das kann sein. Ja, Sublime oder Notepad. Das kann tatsächlich sein. Wisst ihr, was ich gerade kurzzeitig vermutet habe? Weil du da auch sowas machen kannst. Ich dachte erst, das ist irgendein Emacs oder sowas. Das wäre ja ganz abgedrehter Kram. Soll natürlich letztendlich werden. Aber ja, Notepad++ kann sein, da weiß ich nicht, wie es aussieht. Das verwende ich nie.
Ja. Aktualisieren wir die Seite, dann sehen wir keine Veränderung, was gut ist. Denn wir haben ja schließlich
Emacs sieht kacke aus, ja, und kann keine Color-Emojis.
Als den Code für den Plot woanders hinzuschieben. Solltest du übrigens diese Fehlermeldung hier bekommen,
dann wird der ganze Python-Code clientseitig ausgeführt oder serverseitig? Clientseitig. Das ist ja gerade der Witz an der Sache jetzt.
Dann liegt das daran, dass du deine HTML-Dokumente lokal testest. Du solltest sie auf einen Server packen oder die in VS Code zur Verfügung gestellte Funktion Live-Server nutzen. Dann sollte alles soweit funktionieren. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch meine Einschätzung darüber abgeben, ob PyScript JavaScript ersetzen wird.
Nein, wird es nicht.
Ich denke, dass dies in absehbarer Zeit erstmal nicht passieren
Nein.
wird. Dafür
Auf keinen
ist JavaScript
Fall.
Zu sehr mit dem Web verheiratet und so eine immense Umstellung kostet viel Zeit und viel Geld. Zudem befindet sich das Projekt aktuell noch in den Kinderschuhen und wir sollten erstmal abwarten, wie es
ist. Die müssen erstmal irgendwie performance-technisch an V8 rankommen. Das schafft Python in der Native-Variante noch nicht und Python cross-compiled zu WebAssembly garantiert auch nicht. Die einzig richtig coole Sache, die ich da dran sehe, ist, dass du eben Python-Sachen im Browser jetzt verwenden kannst, wo es vielleicht nichts Entsprechendes in JavaScript gibt. Niemand wird seine produktive Webseite, die GUI-Logik oder halt das was der User sieht und bedient, absichtlich mit Python programmieren, es sei denn, er möchte, dass keiner seine Webseite verwendet. Wo das cool ist, ist, wenn man wirklich frontendseitig was machen möchte, wo es vielleicht nichts Entsprechendes gibt in JavaScript oder wo man selbst schon relativ viel was aus einem anderen Projekt in Python hätte und übernehmen kann. Aber ich sehe nicht, dass darin irgendjemand Webseiten, von denen man möchte, dass User sie verwenden, sein Frontend wirklich in Python programmiert. Das sehe ich da nicht.
Entwickelt. Auf den ersten.
Sehe ich übrigens bei Blazor und .NET genauso wenig. Obwohl das da manche machen. Und auch da habe ich so meine bedenken, ob das die beste Idee ist.
Slick bietet PyScript mehr Funktion und einen größeren Komfort als JavaScript. Für mich ist aber vor allem der Security-Aspekt sehr spannend. Als ich vor einigen Tagen erstmals von PyScript gehört habe, habe ich direkt getwittert, dass mich dieses Thema als Hacker ziemlich interessiert. Dazu mache ich aber noch ein eigenes Video. Was hältst du von PyScript? Braucht es Python im Browser oder sind wir mit JavaScript nicht eigentlich schon gut bedient? Wünschst du dir weitere Tutorials von mir zu PyScript? Dann schreib's gerne unten in die Kommentare.
Excellent.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.
Jetzt wissen wir Bescheid. So. Mach mal mein Visual Studio wieder zu. Ich speichere mir das mal. Falls man das irgendwann nochmal braucht. Ich sollte eigentlich einkaufen oder nur rumgucken. Eigentlich wollte ich was einkaufen. Aber ich habe es am Anfang hier offen gelassen. Ich habe gesagt, ich mache einfach Stream an. Und wir schwätzen ein bisschen, gucken ein bisschen rum. Einfach, dass ich wieder öfter Streams mache. Ich habe die letzten Wochen nur am Wochenende gestreamt und dann auch einen Tag oder zwei Tage und dann nicht sonderlich lang. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt lieber mal wieder öfters ein bisschen Streams und natürlich weiterhin irgendwelche Basteldinger. Mein neuer Access Point ist übrigens angekommen, den müssen wir auch ausprobieren. Mein Ruckus Access Point oder Ruckus, wie die coolen Leute wahrscheinlich sagen, weil ich Ruckus besser finde, müssen wir uns mal die Features angucken, wie eigene Passwörter für unterschiedliche Geräte, obwohl das WLAN das gleiche ist und so. Und wir müssen den Country unlocken, weil das ein US Access Point ist. Ja. Dice Twice, danke für den Sub. Leute, ich habe, glaube ich, einige Subs übersehen. Ich schaue mal kurz ins Creator Dashboard. Wen habe ich übersehen? Keinen. Sehr schön, oder? Nee, ich habe tatsächlich niemand übersehen. Excellent. Nice. Naja. Es ist 21.35 Uhr. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt großartig lohnt, weil wir noch was einkaufen. Ich brauche ja auch nichts. Das ist einfach nur just for fun, wenn ich ab und zu mal hier ein paar Sachen zusammenklicke, die ich halt mal gerne hätte für irgendwelche weiteren Bastelaktionen. Ist ja meistens nichts Akutes bei. Chat, hat einer von euch so ein Ding? Das ist ein DVB-T-Tuner oder ein SAT-Tuner. So, und ich habe mir überlegt, mir so ein Teil zu kaufen. Nicht als Ersatz für mein Nvidia Shield. Ja, ich habe es letztens schon gefragt, ich weiß. Und da hat sich nur einer gemeldet, der es hat. Nicht als Ersatz für meine Nvidia Shield, sondern als Tuner zum Streamen. Weil meine selbstgebaute Konstruktion mit Raspberry Pi und Dual-Tuner-USB-Stick macht halt öfters mal Probleme. Gibt es noch DVB-T? Ja, gibt es noch. Falls ich DVB-T gesagt habe, meine ich übrigens DVB-C, also Kabel, Unity Media Krempel. Wie lang hing damals dein Paket beim Zoll in Leipzig? Lange. Ich glaube, fast 1,5 Wochen. Obwohl ich bei Express bestellt habe. Ich habe es Express bestellt. Ich glaube, bei Adafruit oder so habe ich in den USA irgendwelche Controller-Geschichten bestellt. Und habe denen gesagt, die sollen sich ums Handling kümmern. Und dann hing das 1,5 Wochen... in Leipzig beim Zoll, obwohl die sich eigentlich drum kümmern sollen. Und da hatte mich irgendeine Frau vom Zoll angerufen und war komplett planlos und hat immer nur gesagt, ja, das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Da wo ich mich auch gefragt habe, warum ruft die mich denn eigentlich an, wenn die zunächst eine Ahnung hatte? Ja, das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Zu allem, was ich sie gefragt habe. Ja, das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Na gut, dann nicht. Warum läuft bei dir die Linux in der VM so geschmeidig? Tja, was verwendest du denn für eine Oberfläche? Das, was es meistens langsam macht, ist, wenn man irgendwie GNOME oder KDE... Die Oberfläche macht extrem viel aus. Gerade GNOME funktioniert in der VM nicht sonderlich gut, weil GNOME setzt mittlerweile voraus, dass du... also was du auf jeden Fall machen musst, ist, dass es überhaupt funktioniert, ist, du musst das hier einschalten. Also das ohne geht's gar nicht gescheit. Also so kannst du komplett knicken. GNOME selber läuft danach ganz okay, aber performance-technisch muss ich sagen, ist GNOME halt dadurch, dass die irgendwie so auf 3D-Beschleunigung und Transparenz und Animationen stehen, nicht so geil. Ah ja, und natürlich für Guest-Tools, das ist klar, das brauchst du. Ja, ja. Also musst den Haken hier reinmachen und VMware-Tools installieren, ansonsten kannst du es eh vergessen. Aber trotzdem, selbst dann, ich habe eine Ubuntu-VM als Endpunkt um manchmal darüber zu arbeiten, mit Einloggen auf der Arbeit, das ist auch nicht performance-technisch super toll mit dem GNOME. Also deswegen mag ich i3. i3 hat halt nichts, was Transparenz oder so. Also hier ist nichts mit Transparenz, hier ist nichts mit irgendwelchen komischen Animationen. Einzige, was ich habe an Transparenz, ich habe meine Leiste hier in den Hintergrund oben transparent gemacht. Und das ist halt einfach schnell. Das malt einfach nur Fenster und sonst nichts. Ich habe i3, aber i3 ist nicht nach jedermanns Geschmack. Ansonsten XFCE ist tatsächlich nicht schlecht. Mate ist nicht schlecht, weil noch recht oldschool. Cinnamon ist ähnliches Problem wie bei GNOME. KDE ist auch nicht der Wahnsinn. Also ich probier's mal mit XFCE oder Mate in der VM, wenn dir sowas wie i3 zu abgedrehter Hackerkram ist. Und du kannst dir übrigens auf GitHub meine nicht ganz aktuellen Dot-Files mit der i3-Config... Nein. Angucken. Ist schon eine Weile her, wo ich da gepusht habe, aber im Großen und Ganzen hat sich da nicht viel getan. Kommt heute der Starsets in Level Cap Debate? Oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Oh Mist, ich habe den Chat zugemacht auf meinem zweiten Monitor. So, erstmal wieder öffnen. So, gut. Ja. So sieht's aus. GNOME ist langsam. Leute, Chat, warum ist der GNOME langsam? Wer weiß es? Warum ist GNOME langsam? Weil der... Der Scheißknopf, genau. Endlich hat's einer. Ich hab's drauf gewartet. Der Scheißknopf, genau. Das werde ich auch nie vergessen auf der Arbeit. Der Typ, der war schon, das war schon ganz, ganz spezieller Zeitgenosse. Aber merkt man sich. So Leute merkt man sich. Ich habe schon viele Leute, die mal auf der Arbeit da gewesen sind und wieder weg sind, schon wieder vergessen. Aber den Kerl habe ich mir gemerkt. Der hatte so einen lustigen Tick. Also für alle, die es nicht kennen. Ganz kurz. Zwei Sätze, ja. Ich hatte mal einen Kollegen auf der Arbeit. Der hatte seinen Linux-Desktop. Der hat GNOME verwendet. Und er hat seinen Linux-Desktop so eingestellt, dass wenn er mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand gekommen ist, dann hat sein PC-Speaker gemacht. Bzzzt. Und das kam immer mal vor, dass es 2-3 Mal am Tag sein PC-Speaker komische Geräusche gemacht hat, weil er mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand gekommen ist. Also der musste sich auch ganz genau kontrollieren, immer nicht an den Bildschirmrand zu kommen. So, und immer, wenn es dann zu einem unglücklichen Zeitpunkt passiert ist, dass er mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand gekommen ist und seinen PC-Speaker gemacht hat, bzzzt, dann hat er immer gesagt, ah, der Scheiß-Gnome. So als hätte der GNOME-Desktop vorkonfiguriert, dass man, wenn man mit der Maus an den Bildschirm rankommt, der PC-Speaker summt. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man das überhaupt konfigurieren sollte. Das hat er garantiert selber gemacht. 100 Pro. Und hat dann immer gesagt, der scheiß GNOME. Der war geil, Alter. Oh, das merkt man sich. Das merkt man sich, sowas. An sich war das... Willst du mal mit dem Typen gut klargekommen, ja? Den haben wir leider... Das wäre gar nicht schlecht gewesen, hätten wir den auch weiter behalten auf der Arbeit. Den hat man leider ein bisschen verheizt. Das war nämlich so eine typische Business-Enterprise-Geschichte. Denn man hat ihm erzählt... Wir brauchen einen Experte für Solaris und ZFS. Also ihr könnt euch denken, ist schon ein bisschen her. ZFS und Linux war damals noch nicht so angesagt. Und die haben sich dann einen Experten geholt, nämlich ihn, für Solaris und ZFS. Und als der dann da war, hat man gesagt, wir machen jetzt doch kein Solaris und ZFS. Und dann war der halt ein halbes Jahr da und hat rumgesessen und hat an Dingern gearbeitet, von der er keine Ahnung hatte. Typische Business Enterprise Stonks-Welt, ja. Wieso kommt so lange kein neues Video? Wieso? Ich habe doch gestern ein neues Video hochgeladen. Oder meinst du, wieso kam so lange kein neues Video? Das weiß ich auch nicht. Irgendwie hatte ich nicht die Zeit und Muße dazu. Was hast du denn alles installiert in deiner VM? Alles, was ich so brauche. Mehrere Browser, Terminal, T-Max, Visual Studio Code, Rider, einiges. Guck mal hier, wenn ich schon ein bisschen was drauf hier. Pi-Imager, Winbox für den Router, Postman. Das brauche ich nicht. Das verwende ich auch nicht. Das hat irgendeine Abhängigkeit mit installiert. Electron, Monka S. Zum Flashen. Aus irgendwelchen Gründen Nextcloud, Desktop Client, was auch immer ich damit mache. GoLand. Ekliges LibreOffice. VLC. Cura für einen 3D-Drucker. Ist das hier eine chinesische Fahne? Nee. Als Linux Sub, also Distro ist dann egal, wenn ich den richtigen Fenstermanager verwende. Ja, wobei Distro halt prinzipiell beim Einstieg, also wenn du mit den üblichen Verdächtigen anfängst, und das ist ja meistens Ubuntu oder Mint, dann ist es egal, welche dieser Dinge. Aber es gibt schon ein paar Distros, mit denen würde ich nicht unbedingt anfangen. Also mit Manjaro, auch Arch by the way, ist jetzt als Einsteiger-Distro wahrscheinlich nicht so das geeignetste. Ich persönlich mag Fedora gar nicht. Weiß nicht, ob wir irgendwelche Fedora-Fans oder Fedora-Benutzer haben. Ich mag Fedora gar nicht. Aber im Prinzip ist das so. Also wenn du Ubuntu installiert hast und da XFCE drauf machst, sollte das schon mal deutlich besser laufen. Aber du musst VMware-Tools installieren, ja? Also du musst in den Settings, musst du reingehen und 3D-Beschleunigung anmachen und... Du musst VMware-Tools installieren. Ja, aber die meisten Leute haben wahrscheinlich keinen 4K-Monitor. Ja, wenn es Probleme gibt, dann was anderes. Debian ist auch okay. Debian Stable ist halt uralt, aber Debian geht auch. Ich würde Ubuntu nehmen, gerade für eine Einsteiger-VM. Also wenn ich mir ein Betriebssystem aussuchen dürfte, was ich Einsteigern empfehle, würde ich sagen, nehmen Linux Mint. Das ist gerade auch relativ hilfreich, wenn man Tutorials braucht und sowas. Ich meine, es geht natürlich nichts über das Arch-User-Wiki, was tiefgreifende Tutorials angeht, aber das ist für einen Einsteiger in den meisten Fällen noch ein bisschen überfordert, ja. Ich habe keine Ahnung, wie er das eingestellt hat. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Schöner Prank, ja. ich wüsste aber nicht mal, wie das geht, wenn ich jemand pranken will. Ich weiß gar nicht, wie ich das einstelle. Wann neuer Arch-Install-Stream? Ja, machen wir vielleicht demnächst. Warum benutzt du eine Linux-VM und Windows als Host und nicht andersrum? Das liegt daran, weil Linux unter Windows einfacher zu virtualisieren ist als Windows unter Linux. Gerade wenn du den Anwendungszweck hast, den ich benutze, nämlich Spielen und Videobearbeitung und sonst was unter Windows und Programmieren und Terminal-Sachen unter Linux. Du kannst so Sachen wie GPU-Pass-Through und sowas machen. Du hast damit aber unter der Haube mehr Probleme als ich jetzt mit dem Setup für meinen Anwendungszweck. Das fängt dann schon an mit, wenn du die Grafikkarte durchreichst, hast du kein Bild mehr auf deinem Host, wenn du die gleiche Grafikkarte verwendest. Oder du machst sowas wie Looking Glass und spiegelst dir das wieder rüber. Dann hast du deine Maus, die kannst du nicht im Host verwenden, weil du USB durchgereicht hast. Also eine Windows-VM unter Linux mit USB-Pass-Through und GPU-Pass-Through ist mehr ein eigener Rechner als wirklich eine VM. Und auch in der Handhabung her. Und das will ich ja nicht. Ich möchte ja so Sachen haben hier wie auf dem zweiten Desktop, gib ihm. Natürlich kannst du Windows auch in einem Fenster virtualisieren unter Linux, aber das ist dann performance-technisch auch nicht schön. Nee, also für meine Anwendungszwecke ist es schlicht und ergreifend besser, Linux unter Windows als Windows unter Linux. Wie ich die PC starte, das kannst du in meinen .files in GitHub nachgucken, da ist die Config drin. Das Programm nennt sich, das ist nicht die Standard i3-Leiste, das ist i3-Status-RS. What the fuck? Gibt's den immer oder was? Okay, Leute, ich habe irgendwas installiert, wo es das Package immer gibt. Keine Ahnung. Na, gute. Nee, das Problem. Naja, gute Gelegenheit. Ach, deswegen gibt's das nicht mehr, weil es jetzt offiziell. Das ist jetzt offiziell im Community-Repo. Ach so. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann installieren wir doch das jetzt und nicht das andere. Are in conflict. Remove. Yes. Yes, pass auf, jetzt danach wahrscheinlich kaputt. Das war klar. Was ist das? Das ist kaputt. Geil. Okay, die Config ist anscheinend nicht mehr richtig, die ich da hatte. Alles klar. Das fixe ich jetzt nicht, Leute. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee. E3. Failed to serialize block config. Wo ist das Problem? Das ist die offizielle Config, die ich damals von dem ihr Git-Repo runterkopiert habe. Okay, Config. Config Example. Gibt's hier eins? Das sieht doch im Prinzip immer noch ähnlich aus. Ah, hier hat sich irgendwas getan. Boah, das mache ich jetzt nicht, Leute. Das mache ich nächstes Mal. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt. IP-Block gibt es nicht mehr. Und was gibt es an dessen? Ich brauche doch meine IP-Adresse da oben. Wie IP gibt es nicht mehr. Nett. Net. Es gibt keine Netzwerkanzeige mehr. Was ist das für ein Schwachsinn? Warum sollte man eine Netzwerkanzeige Was? Okay. Ich kommentiere jetzt einfach alles aus. Okay, easy, geht wieder. Alles gut, es funktioniert wieder. Fixed.
Easy as a fuck.
Ja, sowas mag ich immer nicht, wenn Configs, die mal auch als Beispiel drin gestanden haben, dann kaputt sind. Ja, auf dem Server ist das ja auch super Debian. Wobei ich persönlich ja Ubuntu-Server-Fan bin. Was ist Web Application 11? Web Application 11 ist das hier. Das Board, wo ich Dinge einblenden kann. Das habe ich auf dem zweiten Bildschirm auf und kann dann Emotes einblenden. Und da ist mittlerweile relativ viel Zeugs drin. PyScript schon gesehen? Nee, was ist das? Ja, das ist Web Application 11. Warum heißt das Ding Web Application 11? Weil ich keinen Bock hatte, es umzubenennen. Und Web Application 11, das ist, glaube ich, noch irgendeine .NET 2 Anwendung oder so? Steht das nicht beim Starten irgendwie da drinne? Guck mal! Entity Framework, das ist noch .NET Core 2.1, irgendeine Beta-Version. Doch, du hast dich debaten lassen. Klar, wir haben uns gerade schon ein Video zu PyScript angeguckt. Der ist auch langsam. Also DNF, früher war es ja YAM. Oder DFN? DNF? Ich glaube DNF ist es unter Fedora. Falls es das noch ist. Der ist auch lahm as fuck. Wann machst du mal was für das Web 3.0? Was genau ist Web 3.0? Ist das diese Geschichte mit decentralized und Zeug? Gar nicht, was soll ich denn dazu machen? Und wer nennt das eigentlich Web 3.0? Das heißt Only Fans, nicht Only Friends, Chat. Da dachte, das sollte bekannt sein. Die Physi-Prüfung vom 4.5. gibt es nun in PDF-Form. Besteht da gegebenenfalls Interesse für den Stream? Ja, aber ich darf das nicht zeigen, das ist Copyright geschützt. Was ich bescheuert finde, weil es zur Prüfungsvorbereitung eine wirklich super Geschichte wäre. Aber ich kann die nicht zeigen im Stream. Willst du mal das Skript zum Konvertieren? Nö, will ich nicht. Na dann, Pock. Ice Freak! Da ist er wieder. Danke für den Sub. Massive. Nice. Ja, das Linux Desktops, ja, das hat man gerade wieder gesehen. Was? Worauf bezieht sich das jetzt? Ein riesiger Anwendungsentwicklerteil hier, das hätte ich gut gefunden. Ich finde, in meiner Abschlussprüfung damals ist die Programmiergeschichte viel zu kurz gekommen. Was habt ihr Chat, ich habe eine Frage an euch. Welchen Teil eurer Prüfung habt ihr gestrichen, falls ihr IHK-Abschlussprüfung gemacht habt? Ihr konntet ja einen Teil streichen. Welchen Teil habt ihr geschrieben? Digital Ocean TV hat mich geradet. Dankeschön. Mit 3 Usern. Poggers. Dankeschön. Ich gehe jetzt aber gleich off, Leute. Bin ich mal lange da. Dankeschön für den Raid. Du hast Anwendungsentwicklung gestrichen? Okay. Also, ihr werdet lachen, wenn ich euch sage, was ich gestrichen habe. Ich habe, glaube ich, das gestrichen, was die meisten Leute instant gemacht haben und am einfachsten fanden. Ich habe die erste Teilaufgabe gestrichen und das war strukturierte Verkabelung. Dabei ist das einfachste von der Welt in der Prüfung. Ja, weil ich die anderen Teile gemacht habe. Ich hab strukturierte Verkabelung gestrichen. Was ist das? Das ist so Sachen wie zum Beispiel, du sollst 2 Gebäude miteinander verkabeln. Ja, wie machst du das? So nach dem Motto von Gebäude zu Gebäude und dann irgendwie ein Switch pro Etage oder ein Switch pro Büro oder dann in unten. Wie verkabelt zu Gebäude zum Beispiel? Ich habe strukturierte Verkabelung gestrichen. Ich habe den Programmierteil gemacht, da war ich, glaube ich, der Einzige, der den irgendwie freiwillig gemacht hat. Der war mega easy. Da ging es um irgendeinen Münzautomat oder sowas, glaube ich. Und irgendwie der Münzautomat war fehlerhaft und man sollte jetzt irgendwie in irgendeinem Struktogramm markieren, wo der Fehler liegt. Das war mega, es war total easy, das weiß ich noch. Ich habe danach auch rumgefragt und die haben fast alle den Anwendungsentwicklung, also den Programmierteil gestrichen. Okay. Ja, dann wird halt nichts mehr gestrichen. Dieses komische Buch darf man auch nicht mehr verwenden, oder? Fachinformatikerbuch. Dieses Handbuch. Von irgendeinem, wie heißt dieser Verlag? Wüstenberg Verlag oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Das Handbuch. Das durfte man früher in der Prüfung verwenden. Ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr. Nicht das hier. Es gab nur eins, was man verwenden darf. Den Dreck habe ich mir gekauft und nie verwendet. Die hatten auch die Lizenz. Die hatten auch die Lizenz zum Gelddrucken als einzig zugelassenes Buch. Man durfte... Ja! Ja! Das ist ja der Witz gewesen. Aber es hat dir nichts gebracht, ehrlich gesagt. Ja, so sieht's aus. Dieses hier. Kann ich diese Seite hier öffnen, ohne zu... Ja, Westermann. Ja, das da. Das war das, was ich mitnehmen durfte in die Prüfung noch. Genau. Das habe ich irgendwo auch noch. Es ist der useless Kauf aller Zeiten gewesen. Ja, ist echt so, der war mega einfach. Du musstest 3 Dinger im Struktogramm ankreuzen und es war eine volle Punktzahl. Trotzdem, ich habe insgesamt in der Abschlussprüfung, glaube ich, gar nicht so gut abgeschnitten. Also ich habe in der mündlichen Abschlussprüfung habe ich wirklich gut abgeschnitten. Da hatte ich 95%. Und die hätten ja immer gemeint, sie hätten mir 100 gegeben, wenn es irgendwie drauf angekommen wäre. Aber in der schriftlichen Prüfung, die war, glaube ich, gar nicht so gut. 80% oder so. Oder schlechter. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube sogar nur, ich glaube weniger als 80. War nicht gut, meine schriftliche Prüfung. Aber das ist halt IHK-Prüfung. Danach, ganz ehrlich, danach würde ich im Leben niemand beurteilen, ob man den gebrauchen kann am Ende oder nicht, was der in seiner schriftlichen Prüfung hat. Die IHK-Prüfung hat mit der Realität ja auch nichts zu tun. Hast du Erfahrung mit i3 Multimonitor? Nein, habe ich nicht. Ach so, naja, doch, habe ich. Auf der Arbeit habe ich auch i3. Ne? Ich habe das auf der Arbeit auch, aber ich hotplugge da nichts. Ich habe das Laptop immer eingestöpselt. Auf der Arbeit habe ich auch so einen Ultra-Widescreen-Curved 4K-Monitor und mein Notebook links nebendran. Widescreen und Multi-Monitor. Was ich nicht mache, ist, ich docke das nie ab. Habt ihr jemals ein Struktogramm außerhalb der Ausbildung gesehen? Nein. Aber es gibt Leute, die das anscheinend verwenden. Herr N. Punkt, ein ehemaliger Azubi mit dem ich ein Video gemacht habe vor noch nicht allzu langer Zeit. Nachdem ich ein bisschen über ihn gelästert habe in einem anderen Video, hatte er sich gemeldet. Und er hat erzählt, sie machen Struktogramme auf der Arbeit, allerdings nur, wenn sie Sachen nach Indien outsourcen, dass die Inder irgendwie wissen, was sie machen sollen. Oder müsst ihr euch mal anhören, irgendwie sowas in der Richtung hat er erzählt, wo ich mir auch gedacht habe, also wenn man sich hinsetzen kann und ein fucking Struktogramm malen, um es dann nach Indien zu schicken, in der Zeit hätte man es auch selbst gemacht. Aber die Business-Stonks-Welt ist unergründlich. Ja, vielleicht hatte ich auch nur so viel, ich weiß es nicht, weil ich weiß nur noch, meine mündliche Prüfung war ziemlich gut, meine schriftliche Prüfung war nicht so dolle. Gut, das ist das Erste, was man lernt bei der Abschlussprüfung, wenn man sich auch vorbereitet, alles angucken. Leute, 22 Uhr, Bedtime. Bad G. Und ich wäre nicht der Max, wenn ich meinen Stream, wenn ich sage, dass ich Schluss mache, diesen Stream nicht instant beenden würde. Ihr wisst, dass ich nicht gerade der große, Mann der Abmoderation bin. Deswegen, vielleicht machen wir morgen Abend auch wieder spontan Stream oder wir gucken uns morgen die Access Points an. Den Access Point an. Raid, wen soll ich rain? Wen soll ich rain, Chat? Tanzverbot. Tanzverbot am Stream? Twitch, Tanzverbot. Tanzverbot Stream, Pog. 3000 Leute. Nächstes Mal, Leute. Nächstes Mal hoste ich Tanzverbot. Ich gehe jetzt auf, ich muss pennen und fahre noch aufs Klo. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, Leute. Bis dann. See you.